Einen wunderschönen guten Abend zum 33. WTF-Talk inzwischen. Wir sprechen heute über das Thema Faktencheck, also Faktencheck-Websites, Faktenchecken für klassische Medien und ähnliche Dinge. Und ja, die Frage, wie geht man damit vor? Was macht man da? Braucht man das? Und so weiter. Und wir haben uns dazu ein paar Gäste eingeladen. Natürlich, wie immer, wir vom Stammteam sind heute nur zu dritt. Annika, Bernd und ich. Und weil die Lydia heute die Münchner Polizei fortbildet oder die bayerische Polizei in München fortbildet. Ja, und von den Gästen, wir haben irgendwie so die großen Faktenchecker irgendwie alle dabei gerade.
Die Crème de la Crème.
Ja, genau, hätte man sich nicht besser wünschen können. Vielleicht, ja, fang doch mal an, André. Sag mal, was du machst, wer du bist und genau.
Ja, hi. Schön, dass ihr heute hier seid. Da freut mich. Ja, mein Name ist André Wolf. Ich arbeite für den Verein Mimikama. Mimikama ist ein Verein gegen Internetmissbrauch, so heißt es ganz offiziell, gegründet 2011 in Wien von meinem Kollegen Thomas Wannmacher. Und ursprünglich war eigentlich, ja, eigentlich die ursprüngliche Aufgabe lag darin, auf Social Media, speziell eigentlich nur auf Facebook, Menschen zu helfen, dass sie nicht in Klickfallen geraten. Der gesamte Bereich des Fact-Checkings, das war 2011 überhaupt gar kein Thema. Das hat niemand interessiert. Das war überhaupt nicht wichtig im Grunde genommen. Wir haben damals ja sicher irgendwelche urbanen Legenden aufgeklärt, der weiße Lieferwagen, dieser ganze Quatsch, der da verbreitet wurde. Im Grunde genommen ist das Thema für uns erst seit dem Jahr 2014 relevant. Das ist das Jahr, in dem das Internet auch explodiert ist. Also seitdem wirklich spürbar auf Social Media Falschmeldungen, Desinformationen unterwegs sind, sehr viel Propaganda, also auch viel, was AfD zu tun hat, was generell die gesamte europäische rechtspopulistische bis rechtsextreme Bubble zu tun hat und natürlich auch den Einfluss Russlands. Daraus ist gewachsen, dass wir dann irgendwann auch diese Faktenchecks gemacht haben. Ich selbst mache mittlerweile gar keine Faktenchecks mehr, das muss ich auch ganz laut zugeben. Ich bin für den gesamten Bildungsbereich bei Mimikama zuständig, also das Mimikama Education. Das heißt, ich bin im Grunde genommen noch täglich auf Reisen und gebe Vorträge, bilde Menschen fort, ob das an Schulen ist, an Hochschulen, an Universitäten, bin in Firmen, im Fernsehen. Also das Faktenchecken, dieses Schriftliche und das überhaupt, das, was dazu gehört, macht mein Kollege Tom und das Team. Und mit der Almi zusammen bilde ich das Mimikama Education Team und bin für die Fortbildung. Ich will es jetzt auch nicht weiter sprengen, ich lasse die anderen zu Wort kommen. Da gibt es noch einige spannende Geschichten jetzt.
Genau, ja. Riley, du hast eine ganz andere Perspektive auf das Faktenchecken, aber es ist auch Teil deiner Arbeit.
Ja, ist es. Hi, ich bin Riley, ich bin Dokumentarfilmerin, mache seit, ach, ich weiß gar nicht, will gar nicht darüber nachdenken, wie lange, Dokus, Dokuserien. Für meistens fürs Öffentlich-Rechtliche, also sehr viel ZDF-Info und Netflix. Und es sind halt alles historische Dokus. Und demzufolge, also natürlich muss man grundsätzlich erstmal gucken, stimmen so Fakten, stimmen Jahreszahlen und so weiter. Aber spannend wird es natürlich bei historischen Dingen, wo verschiedene HistorikerInnen verschiedene Meinungen haben und Sender auch eine Meinung haben. Und dann bin ich die Empfängerin oftmals von Faktenchecks, beziehungsweise irgendwie, weiß ich nicht, Sender X möchte das so erzählen. Ja, wie macht man das denn? Und es bleibt alles richtig.
Jo, und dann haben wir den Thomas Laschig da vom Volksverpetzer. Hallo.
Hi, ja, bin der Thomas von Volksverpetzer und ich habe, ja, als das Internet explodierte, wie der André so schön sagte, auch mit dem Faktenchecken angefangen, einfach hobbymäßig und bin dann auch zu Mimikama gegangen damals und war zwischen 2016 und 2017 bei denen und habe da auch das Handwerk gelernt. Bevor ich mich dann so ein bisschen mit einem eigenen Ansatz selbstständig mit Volksverpetzer gemacht habe, ab 2018, da gibt es uns in unserer jetzigen Form. Und klar, wir machen zentral Faktenchecken, zentral das, was man weiß, wenn man, woran man denkt, wenn man an Fake News denkt, an Trump, AfD und Co. Und unser Ansatz ist anders als viele andere Faktenchecker, wie man sie kennt, bei Tagesschau, Faktenfinder oder Korrektiv oder sowas, dass wir nicht nur nüchtern, neutral, die Fakten abwägen und dann ergebnisoffen uns, ich meine, ergebnisoffen sind wir schon natürlich, aber quasi nicht so tun, als ob wir, wenn wir einen Faktencheck schreiben, ergebnisoffen debattieren, ob Angela Merkel eine Reptiloidin sei oder sowas, sondern wir versuchen, ja, es auch emotional wertvoll zu machen und auch mit reißerischen Titeln, auch mit Emotionen die Faktenchecks zu präsentieren und da dann auch dafür zu sorgen, dass die Leute sich auch dafür interessieren, dass auch die Algorithmen das aufgreifen. Denn wir haben festgestellt, Fake News gehen viral, Faktenchecks leider nicht und das ist ein total ungleicher Kampf und wir versuchen da kreativ und ironisch, auch selbstironisch, da an die Sache ranzugehen.
Ja, André, wie siehst du denn das, wenn wir sagen Faktencheck, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Faktencheck und einer normalen journalistischen Recherche?
Wenn ich das wüsste. Ich glaube, also nein, es geht darum, dass eine journalistische Recherche ja dieses Check, Recheck, Double Check beinhalten soll und muss. Ein Faktencheck darf oder soll in seinem Ursprung vielleicht nicht so viel Geschichte erzählen wie eine journalistische Geschichte, wobei ich das mittlerweile komplett anders sehe und das sehr viel sehe, wie Thomas das auch sieht. Wir müssen eine Geschichte erzählen. Zu diesem Unterschied, ich hatte vor 2 Monaten war es ein sehr unangenehmes Interview mit einer Dokumentarfilmerin, nenne ich sie jetzt mal aus Wien, die mich ein bisschen aufs Kreuz gelegt hat. Es war eine Querdenkerin, nämlich spielt keine Rolle und die hat dann ja sehr tendenziöse Fragen gestellt und wollte immer darauf hindrängen, dass Faktenchecker ja unbedingt politisch neutral sein müssen und unbedingt keine Meinung haben dürfen. Und im Laufe des Interviews bin ich mehr und mehr drauf gekommen, hey, warum eigentlich? Warum dürfen wir keine Meinung haben? Warum müssen wir unpolitisch sein? Nein, wir müssen ganz klar eine Meinung haben auch. Natürlich, ich muss jetzt nicht tendenziös selber Inhalte verfassen. Das ist ganz wichtig, dass der Faktencheck an sich neutral bleibt. Aber die Personen dahinter dürfen und sollen in meinen Augen eine Meinung haben. Ich würde mich nicht nochmal so aufs Kreuz legen lassen. Beim nächsten Mal würde ich das ganz, ganz klar sagen. Ja, der Unterschied zwischen Faktencheck ursprünglich und wie ihn alle halten, sollte natürlich unbedingt ganz, ganz neutral sein, die Personen auch neutral sein. Aber ich bin davon ein wenig weg. Ich denke, es ist ganz wichtig, wie Thomas das auch gesagt hat, wir müssen unsere Geschichten erzählen, wir müssen sie transportieren können, denn sonst hört sie niemand. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Du machst den tollsten Faktencheck dieser Welt, du kriegst was raus und kriegst am Ende nur 3 Views oder 5 Likes oder sonst was. Das bringt keinem was. Das macht gar keinen Sinn. Deswegen ist es ganz wichtig auch, ein Faktencheck muss sich entwickeln, muss eine Evolution hinlegen und lernen auch zu erzählen. Und das ist auch ganz wichtig in der Wissenschaftskommunikation. Ich muss erzählen können. Das haben wir in der Pandemiephase gesehen, dass viele wichtige Dinge nicht erzählt wurden, korrekt, und dementsprechend Menschen entweder überfordert haben, nicht mitgerissen haben und am Ende ja irgendwie im Nichts dastanden. Und ich denke, das ist das, wo wir in Zukunft darauf achten müssen. Und nicht einfach nur jetzt dieses Gucken, stehen wir wirklich sachlich nüchtern da, sondern nein, ich muss auch die Geschichte transportieren. Und das ist der Punkt, wo ich gerade auch mitstehe und wo wir mitgehen und wo wir hin müssen auch. Also insofern, was ist der Unterschied zwischen journalistischem Werk und Faktencheck? Ich weiß es nicht, weil es eine Evolution auch ist.
Ich meine, historisch war ja der Faktencheck eigentlich ein normales Werkzeug vom Journalisten und rein
Eben.
theoretisch hat jeder Journalist quasi sich selber gefaktencheckt oder zumindest intern in der Redaktion. Aber dadurch, wegen Social Media, weil alle jetzt journalistisch arbeiten können, sobald sie einfach nur einen Post absetzen, ist quasi, müssen das andere übernehmen, weil es jetzt so viel mehr gibt, die als Influencer, als Meinungsbildner, als kleine Journalisten fungieren und sich dieser Verantwortung nicht bewusst sind, dass sie selber ihre Sachen faktenchecken müssen, gibt es diese externe Funktion. Und die, naja, man hat, ja, wie gesagt, man hat sie angefangen und versucht, neutral, sachlich zu machen als Schiedsrichter. Aber wie André schon sagt, das hat sich entwickelt und ich stimme ihm voll zu, muss sich auch weiterentwickeln.
Bernd, du machst ja im Grupp-Blog auch letztlich ganz viel auf der einen Seite Journalistisches, aber auch ganz viel genau zu den Themen, wo sich auch viele Faktenchecker betätigen. Wie gehst du mit deiner, also wo nimmst du deine Fakten her und wie gehst du damit um?
Entschuldigung, ja, also ich habe ja zu einer Zeit volontiert, wo es keine sozialen Medien und nichts gab. Das war Anfang der 90er Jahre. Wir haben halt den ganzen Tag am Telefon gesessen, haben Leute angerufen und sind natürlich im Lokaljournalismus dann persönlich hingegangen. Ne? Man kannte natürlich den Oberbürgermeister, da ist man halt zum Rathaus gegangen, hat gefragt, kannst du was dazu sagen? Dann hat er gesagt, ja, ich sag's dir, kannst du drucken oder kannst nicht drucken? Das war die gute alte Zeit. Heute, um vielleicht jetzt von den drei Kollegen so ein bisschen wegzugehen, weil die haben sicher genug zu erzählen über ihre spezielle Arbeit. Ich glaube, bei uns im GWP-Blog ist so ein bisschen in Anlehnung an damals, ist es gar nicht so sehr das, der Faktencheck, sondern ich glaube, man hat mit, also es ist so ein Punkt, glaube ich, der, glaube ich, auch ganz gut belegt ist, aber dazu können die drei sicher was sagen. Es geht eher so allgemein, allgemeines kritisches Denken, also das, was die GWP eigentlich lehrt, hilft schon ziemlich viel weiter. Also ich will jetzt nicht so tun, als wenn ich besonders klug oder kritisch wäre, aber ich werde eine Szene nie vergessen. Ich war beim Plasmaspenden in Augsburg, das muss so 2017, 18 gewesen sein. Und damals hatten sie noch Zeitschriften, haben sie jetzt abgeschafft, wegen Corona haben sie auch nie mehr neu bestellt. Muss mich mal beschweren. Und da war eine Geschichte drin von einem Herrn Relotius, toll geschrieben über einen kleinen Jungen in Afghanistan, wunderschön und ach, und der Junge träumt von Deutschland und er will weg aus dem Krieg und ach, und ich saß da und habe gedacht, soll ich jetzt anfangen zu heulen oder. Und dann kam eine Stelle und dann stand da allen Ernstes, dieser Junge hätte ihm eine WhatsApp geschickt mit einem Lied, das er in Afghanistan im Bürgerkrieg hört, mit dem er sich dann wegträumt in eine bessere Welt. Und das war Get Lucky von Daft Punk. Und ich kannte das zufällig, ich höre nicht viel Musik, aber das Ding kannte ich aus dem Auto, weil das so ein Sommerhit in dem Jahr war. Ich weiß es nicht, welche Musik 13-jährige Jungen in Afghanistan hören, aber ich musste so lachen in dem Moment, weil ich war mir absolut sicher, das ganz gewiss nicht. Das ist ein Lied, das deutsche Abiturienten bei der Sommerparty am Pool von ihrem reichen Architektensohn hören, aber ganz sicher nicht immer. Und ich habe mich damals schon gefragt, was für ein komplett irrer Redakteur hat diesen Mist durchgelassen? Das wäre uns in den 80ern nicht mal in der Lokalzeitung passiert. Warum ich das erzähle und was ich damit sagen will, ist, es ist gar nicht so groß. Ne, die komplette Spiegeldokumentation hatte versagt. Fein. Niemand hätte für diese Relotius-Geschichten einen Faktencheck gebraucht. Das Ding hätte nur mal jemand lesen müssen und hätte sich mal fragen müssen, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle, du Clown? Was schreibst denn du da für einen Quatsch? Und das hat mich damals schockiert. Niemand hätte diesen Jungen in Afghanistan suchen müssen und fragen müssen, du, stimmt das, was der da geschrieben hat? Es war vollkommen offensichtlich, dass das vollkommen frei erfunden ist. Dazu brauchte man keinen Faktencheck und keine Dokumentationsabteilung mit 500 Leuten. Das ist eigentlich mein Appell. Wenn ihr irgendwas liest, was euch bescheuert vorkommt, dann ist es das meistens auch. Ganz einfach.
Ja, der
Da hake
erste
ich mal ganz schnell
Faktencheck
ein.
findet. Ja, André.
Das ist exakt das, womit ich die Leute in meinen Vorträgen immer nerve. Dieser eine Satz, wenn euch etwas sehr einseitig, sehr tendenziös, sehr dramatisch, sehr unplausibel und
Genau.
sehr überraschend vorkommt, lehnt euch zurück und nehmt euch 5 Minuten
Genau.
und prüft das mal. Exakt, was Bernd gesagt hat. Darum geht's. Wir können nicht alles sofort wissen. Nein. Aber wenn etwas genau diese Kriterien erfüllt, hey, dann muss ich prüfen. Punkt und aus.
Nur in diese skeptische Haltung muss man ja erstmal reinkommen, in dieses kritische Denken, dass man überhaupt erstmal den Schritt zurückgeht und sagt, kann das so stimmen? Riley, wie arbeitest du da in den Filmen mit? Also, dass das dir vielleicht auch nicht alles geglaubt wird direkt. Also, dass du quasi nichts vorschreibst, sondern die Zuschauenden sich das selber denken können.
Ich dachte auch gerade, also eigentlich ist es so ein bisschen meine Aufgabe, solche Momente zu erzeugen. Natürlich mit Sachen, die dann stimmen, bitteschön. Aber natürlich ist es genau irgendwie solche Momente zu erzeugen, wo Leute aufhören und sich denken, hä, kann das eigentlich sein? Ist eigentlich genau das, was ich machen will in Dokumentarfilmen und was so Ziel ist. Aber natürlich muss ich immer, was ich sage mit meiner Co-Autorin immer, you have to have the receipts. Also ich habe Quittungen für alles. Ich habe für alle Fakten, die ich irgendwie in Dokus habe, habe ich irgendwie hier ein Buch oder da einen Artikel oder was auch immer. Dann kann man irgendwie gucken, okay, stimmen die? Und dann kann man immer weitergehen. Aber natürlich ist für mich erstmal wichtig, natürlich kommen Leute drauf und natürlich kommen auch RedakteurInnen drauf, dann danach zu fragen. Und dann ich habe es auch schon anders erlebt von KollegInnen, aber dann habe ich halt immer was, wo ich drauf verweisen kann und sagen kann, da habe ich es her.
Bist du schon mal in die Verlegenheit gekommen, dass du an der Sache dran warst und dann auf einmal gemerkt hast, ups, falsche Information aufgesessen?
Gute Frage. Also ich habe zum Glück ist es nie dazu gekommen, aber vielleicht, ich hätte vor vielen, vielen Monaten fast mal eine Doku über Stay-Behind-Organisationen gemacht. Und das war mal ein ganz interessantes Thema und ist dann derart abgedriftet und alle, die damit zu tun haben, sind heute irgendwie so derartig in rechten Ecken. Das ist was, wo ich froh bin, dass ich es nicht gemacht habe. Ansonsten
Sagst du
ist
vielleicht
es.
noch gerade dazu, was eine Stay-Behind-Organisation ist?
Okay.
Und werfen wir vielleicht ganz kurz noch den Namen Ganser dabei ein?
Ja, das ist ge genau. Ich habe gerade vor 2 Wochen wurde ich an genau den Namen erinnert. Genau, das ist also Stay-Behind-Organisation. Es war einmal der Kalte Krieg und die NATO hatte Angst, dass die Russen Westeuropa überrennen und hat so die Erzählung in allen Ländern Geheimorganisationen gegründet. Die Stay-Behind-Organisationen, die dann nach dem Überrennen terroristische Anschläge machen sollten gegen die bösen Kommunisten und alles, was irgendwie damit zu tun hat, angeblich Geheimdienstleute ausgestattet mit Waffenlagern und komplett niemand wusste was davon. Und vielleicht kann man sich schon denken, dass auf dem Nährboden, also es ist inzwischen nicht mehr wirklich auseinander zu dividieren, was davon stimmt und was davon nicht stimmt. Also wer da ein bisschen deep diven möchte, gab es die dritte Generation der RAF wirklich oder waren das alles Stay-Behind-Organisationen-Sachen? Haben die Roten Brigaden in Italien, waren das eigentlich Stay-Behind-Organisationen und so weiter?
Stay-Behind-Organisationen gegen die Russen.
Ja, die vortäuschen, links zu sein,
Okay,
um
ah,
dann, also
okay.
eine linke Organisation, die dritte Generation der RAF, bringt Rohwedder um gegen die Treuhand zu protestieren. Und auf einmal wird durch diesen Akt Kritik an der Treuhand unmöglich. Und da ist der Gedanke so zu gucken, okay, wem hat dieser Anschlag jetzt genutzt? Das ist, ich glaube, man kann inzwischen wirklich nicht mehr auseinander dividieren, was davon stimmt und was nicht, weil es halt alles so, ja, es sollte halt geheim sein und was weiß ich nicht was. Aber das ist sowas, wo ich sehr froh bin, dass ich die Doku nie gemacht habe, weil ich da also halt, das wäre jetzt außer heutigen Zeit nicht mehr so schön, würde ich mal sagen.
Ihr habt, André und Thomas, ihr habt gesagt, als das Internet explodiert ist, wann war das und war das für euch tatsächlich der Anfang des Faktencheckers als eigener Typ von Angebot?
Also ich selbst kann ganz klar, oder ich bin auch nicht der Einzige, der diese These hat, dass das Jahr 2014 wirklich ein extremer Sprung war, was Desinformation und was Propaganda angeht. Ich selbst kann es auch aus unserer eigenen Geschichte sehen. Ich verweise an der Stelle einmal auf meinen ersten politisch motivierten Faktencheck. Das war ein Brief, eine Abrechnung eines Sozialamts an eine syrische Familie, die 2.262,50 € Eingliederungshilfe bekommen hat. Eine Kopie, also eine Fotografie dieses Schreibens, wurde von der Rechten aus Dortmund verbreitet und mit dem Hinweis: Schaut mal hier, so viel Geld bekommen Migranten in Deutschland. Alle möglichen Leute haben das geteilt und keiner hat es hinterfragt. Und ich muss gestehen, ich habe es damals gewagt. Ich habe es gewagt, in Google Eingliederungshilfe einzutippen. Und da stand dann, dass jede Familie, die ein schwerbehindertes Familienmitglied zu Hause pflegt, diesen Betrag bekommt im Monat. So, das bedeutet, es hat überhaupt überhaupt nichts mit Migration zu tun gehabt. Ich habe dann so einen kurzen Artikel geschrieben, wo das kurz erklärt war und so lange darunter geschrieben, dass es mir leid tut und dass Mimikama jetzt ja auf einmal politisch motivierte Inhalte aufgreift und klarstellen muss, es ist leider so viel gewesen. Daraufhin hat sich unser halbes Team getrennt, muss man dazu sagen. Die Hälfte ist gegangen, weil sie Angst hatte, solche Themen aufzugreifen. Die andere Hälfte ist geblieben. Gut so, muss ich sagen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das aufgreifen, weil das auf einmal überall ist. Und zu der Zeit gab es so Blogs wie den Netzplaneten und so ganz absurde, anonym betriebene Websites, die dem frühen alternativen Medienspektrum zuzurechnen waren. Also den Websites, die anfangs noch anonym agiert hatten, später immer mehr mit Namen und heute ja ganz offiziell dastehende Websites sind. Im Bundestag sitzen, du spielst genau auf das Treffen der freien Medien unter Anleitung der AfD an. Reden wir gerne später drüber, was das alles für Quatsch ist. Aber die tatsächlich hier in Österreich beispielsweise auch über 700.000 Euro Medientransformationsförderung bekommen. Und die haben alle damals 2014 ganz klein und anonym begonnen. Und jetzt stehen sie mit Namen da, kriegen massivste Unterstützung. Und das war so der Startpunkt auch. Dazu kommt noch die gesamte europäische Rechte, die Social Media als ihr Sprachrohr genutzt hat. Das heißt, sie haben Social Media entdeckt, eine Kommunikationsplattform, auf denen ihnen niemand widerspricht. Niemand war da, der sie moderiert hat. Und diejenigen, die ihnen widersprochen haben, haben sie einfach gelöscht. Bestes Beispiel hier in Österreich, HC Strache hat eine enorm einflussreiche Präsenz auf Facebook gehabt. Der hat sich nachher mit der FPÖ vor Gericht gestritten, als die ihn rausgeschmissen haben, mehr oder weniger, wer jetzt diese Plattform bekommt. Das heißt, in diesen Jahren, Ende 2013 bis 2016, ist das Ganze so steil gegangen, dass wir eben auch massivst Faktencheck machen mussten. Ganz klar, es ging nicht anders. Wenn ein Herr Strache behauptet hat, der Biller in Grinzing wäre überfallen worden von Migranten, mussten wir prüfen, ob das stimmt, weil es ja niemand getan hat. Etablierte Medien haben sich da nicht zuständig für gefühlt. Sie hatten kein Interesse, da jetzt auf Social Media diesen Gerüchten hinterherzulaufen. Noch dazu auch nicht hier in Österreich, weil man bekämpft sich nicht mit der Politik so gern, weil das könnte ja ein wenig weniger Geld in der nächsten Legislaturperiode geben. Aber auf der anderen Seite musste es. Ja, ihr glaubt nicht, was hier los ist an Medienförderung. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber genau das war der Anlass halt. Es musste irgendjemand machen. Und deswegen ist auch beispielsweise Thomas mit seiner Plattform so groß geworden. Es musste jemand machen. Wir haben uns das nicht ausgesucht alle. Wir waren aber da.
Ja, ich war nicht da. Also ich habe Volksverpetzer erst 2014 gegründet, als Reaktion darauf. Also weil ich halt auch gesehen habe, dass hier so viel Hass verbreitet wird. Das ist tagelang der Trend gewesen, vor allem damals in Facebook. Alle haben darüber geredet, das habe ich überall gesehen. Teilweise auch irgendwelche Leute in der eigenen Freundeskreis, die das geteilt haben. Und ja, wie André gesagt hat, da hat sich niemand dafür zuständig gefühlt. Also die Medien haben das entweder ignoriert, weil das passiert doch nur im Internet. Also wen interessiert das? Hier auf unserer Titelseite passieren die wahren Geschichten. Und währenddessen hinter dem Rücken der Medien hat sich einfach diese massive Bewegung aufgebaut. Hat einfach so massiv viel Desinformation stattgefunden. Und keiner hat was dagegen gesagt oder sagen können. Und wenn es Medien aufgegriffen haben, dann auch extrem unbeholfen. Weil dann haben sie gesagt, so, hier wird dieser Mythos verbreitet und von vielen geglaubt. Stimmt er denn? Schauen wir uns das an. Und dann haben sie dem noch mehr Auftrieb gegeben, indem sie dann halt den Mythos genauso wiederholt haben, mit einem Fragezeichen dahinter. Und dann teilweise auch dann diese Blogs und die Leute, die das verbreitet haben, irgendwelche anonyme Blogs, wie André gesagt hat, denen dann auch so viel Reichweite verschafft haben, dass dann dafür noch mehr Auftrieb gesorgt haben, weil sie ja nicht verstanden haben, wie, ich meine, es war auch relativ neu, die Algorithmen und wie die Plattformen funktionieren, weil sie die nicht verstanden haben, wie das funktioniert haben. Und dann haben sich so viele Menschen hilflos gefühlt. Es gab so viele Initiativen, die sich damals auch gegründet haben. Ja, auch Volksverpetzer natürlich, aber auch ich bin hier zum Beispiel, die sich dann zusammengetan haben, um gemeinsam halt in den Kommentarspalten dagegen anzukämpfen. Und ja, es war Sodom und Gomorra in diesen Kommentarspalten. Also ich bin eigentlich auch nicht reingegangen mit der Intention, dass ich jetzt Faktenchecks mache. Ich hab erst diskutiert, aufrichtig versucht, mit den Leuten zu reden und sie zu überzeugen und sagen: Hey Leute, Leute, passt auf, das ist alles ein Riesenmissverständnis. Ihr müsst gar nicht Ausländer hassen, die Geschichten stimmen gar nicht. In einer naiven Vorstellung. Und dann hat er festgestellt, dass ich gegen eine Wand rede und sie wirklich jede falsche Formulierung von mir genutzt haben, um mich zu diskreditieren oder um mich zum Stolpern zu bringen oder sonst irgendwie, weil sie das unbedingt alles glauben wollten. Und ich habe dann auch gemerkt, ich schreibe mir immer wieder dasselbe, weil dieselbe Behauptung kam ja unter jeder Kommentarspalte nochmal oder mehrmals. Und da habe ich angefangen, lange ausführliche, auch gut belegte Sachen immer zu kommentieren und die dann zu kopieren. Und dann dachte ich mir, kann ich die nicht irgendwo ablegen? Ah, da mache ich einen Blog, wo das alles schon als Artikel zu finden ist. Und ich bin dann quasi in das Faktenchecken auch reingestolpert, weil es einfach letztlich das war, was man machen musste. Also, weil da dieses Loch aufgemacht wurde und auch von niemandem gefüllt wurde und die Medien hängen immer noch hinterher. Ich meine, jetzt langsam reden wir darüber, oh, wir sollten mal gucken, was auf TikTok passiert. Was ein Problem ist, das schon seit Jahren existiert. Und das war mit Facebook so, das war mit Telegram so, dass die sozialen Medien entwickeln sich schneller, als die Redaktionen und die Politik das machen kann. Und die Früchte dieser 10 Jahre Desinformation, die sitzen gerade ganz rechts außen im Deutschen Bundestag.
Und ich glaube, da haben wir auch was gemeinsam. Wir können leider nur beobachten und lernen von ihnen. Und das tun wir auch. Das ist es einfach. Wir lernen Viralität und wir lernen, wie Informationen über Social Media verbreitet werden, exakt nämlich von der Gegenseite, muss man gestehen. Sie wissen, wie es geht. Sie betreiben das bessere Micro-Targeting. Sie betreiben das oder gehen an die Grenzen des sagbaren Framings. Da sind sie großartig. Denn was ich mich manchmal wundere, was die für Worte erfinden, da sitze ich hier und lache nur. Denke mir, wow, wie großartig mit dem Wissen, es ist eine Katastrophe. Ja, aber sie sind in der Lage, zu den absurdesten Themen die noch absurderen Schlagbegriffe zu finden, wo ich mir denke, wie kommt man darauf? Welches Koks oder welches Zeug muss man nehmen, um so ein Framing jetzt zu entwickeln? Und das ist es eben. Und dann sind wir irgendwann auch dahin gekommen und haben gemerkt, der Faktencheck an sich bringt nichts. Wir müssen ihn auch erzählen. Wir müssen auch ein Framing entwickeln. Wir müssen auch unsere Geschichten erzählen. Vor allem, das ist auch das, was ich an klassischen Medien immer das Problem sehe. Sie sehen sich immer in der Verteidigungshaltung. Sie schreiben manchmal auch Apologien, dass man ihnen glauben muss. Nein, ihr müsst euch nicht verteidigen. Social Media ist Krieg. Ja, Social Media ist Dauerangriff. Entweder ich erzähle oder ich verliere. Ja, wenn ich nämlich mich verteidige gegen alle möglichen Vorwürfe, hey Mimikama, von wem werdet ihr bezahlt? Hey Mimikama, dies und das, dann bin ich gebunden und kann nicht machen, was ich machen möchte. Und das ist wirklich ganz wichtig an der Stelle.
Denke, es ist auch, du hast es gerade schon erwähnt, dass die sozialen Medien, gerade TikTok oder so, dass die einfach schneller sind, als Redaktion da überhaupt hinterherkommen. Ich sehe es da auch, ich bin Lehrerin, dass einfach auch gerade so die Kinder und Jugendlichen vor allen Dingen, die sind auch einfach schneller da dran und sind aber auch vulnerabel. Und da muss man echt irgendwas schaffen, dass die da nicht so reingeraten. Also quasi so ein Volksverpetzer Mini oder Mimikama Jugend oder eben so Formate wie du auch machst, Riley, ne? Die ja auch teilweise auf junge Erwachsene angelegt sind. Ich wollte jetzt noch mal ein kleines bisschen zurückgehen, habe aber eine Frage an euch alle drei. Und zwar, wenn ich jetzt meinen Schülern sagen würde, ihr macht mal einen Faktencheck, was müssten die machen? Also klar, kommt auch aufs Thema an, ne? Also kannst jetzt nicht unbedingt immer vor Ort irgendwie jemanden irgendwo hinfahren. Aber ganz, ganz grob gesagt, die sollen zum Beispiel gucken, ob was da im Geschichtsbuch steht, ob das stimmt. Was können die machen? Wie können die das checken?
Was im Geschichtsbuch steht, stimmt. Okay, das ist ja, da fühle ich. Ich wollte mal ganz kurz, weil es vorhin im Chat aufkam.
Klar.
Ich wollte nicht sagen, also Stay-Behind-Organisation hat es gegeben. Gladio hat es gegeben. Das ist nicht fake. Das Problem ist, dass diese angeblich so streng geheimen Organisationen, wo nichts nachweisbar ist, man kann ihnen alles in die Schuhe schieben und es ist unmöglich, einen Gegenbeweis zu führen. Und das ist das Problem, weswegen das dann so abgedriftet ist in alles hat da irgendwie was mit zu tun. Wie kann man rausfinden, also wie kann man belegen, ob das, was im Geschichtsbuch steht, stimmt? Ist natürlich insofern interessant, als dass ich erstmal das Geschichtsbuch als eine Quelle ansehen würde und sagen würde, okay, was da stimmt, was da steht, stimmt, weil es ein offizielles Geschichtsbuch ist. Man müsste, glaube ich, erstmal schauen, okay, was ist die Quelle für die Information und ist das eine verlässliche Quelle? Und dann wäre ich total drauf gespannt, wie man, das geht dann in Richtung Medienkompetenz, wie man mit Kindern und Jugendlichen darüber sprechen kann, was verlässliche Quellen sind.
Genau, denn wenn da Quelle Internet stünde, dann eben
Oh
nicht.
Gott, ja, Quelle, es schüttelt
Es
mich
steht bei uns
sofort,
nicht im
wenn ich.
Geschichtsbuch, sollte ich noch
Nee,
dazu
nee,
sagen. Da steht nicht Quelle Internet.
ich weiß, nur Quelle Internet ist so, oh.
Ja, aber ich glaube, die wenigsten größten Fake News stehen im Geschichtsbuch, die stehen im
Das
Gesichtsbuch.
stimmt, das stimmt.
Sehr
Sehr
schön.
guter Witz, ja. Ich bin begeistert. Nee, aber nee, gehen wir vom Geschichtsbuch weg. Ich habe einfach Thema X und die Schüler müssen jetzt auch nicht unbedingt Schüler sein, aber ich möchte einen Faktencheck machen. Wie mache ich
Genau.
weiter?
Ich fasse mal einfach zusammen. Ich gehe ja auch an Universitäten und an Hochschulen und bilde Lehrerinnen und Lehrer fort oder bringe das bei. Das ist, das Ganze ist, man fängt erstmal an zu verstehen, wie Social Media funktionieren. Das ist enorm wichtig. Ich muss die Form der Kommunikation funktionieren. Warum geht etwas viral? Wie funktioniert das? Wer ist wo? Und welche Möglichkeiten des Storytellings habe ich? Und wenn das verstanden ist, geht es den Schritt weiter. Wie kann ich selber recherchieren? Das beginnt mit Suchmaschinen. Ich muss in der Lage sein, technisch Suchmaschinen zu nutzen. Also ich muss das Internet an sich erstmal nutzen können. Das bringt nichts, wenn ich sage, du kannst da und da recherchieren und die Leute haben gar nicht Ahnung, wie das funktioniert. Also wenn ich Online-Recherche mache, die OSINT-Tools, die Open Source Intelligence Tools nutze, muss ich anfangen mit Suchmaschinen. Welche gibt es? Wie funktionieren die? Dann das sogenannte synoptische Arbeiten, also vergleichen, welche Quellen gibt es dazu? Wie sind die aufgebaut? Wer ist vertrauenswürdig, wer nicht? Und das kommt aber später nochmal. Im nächsten Schritt kommt dann das Recherchieren von Bildern, also die Reverse Image Search mit verschiedenen Suchmaschinen üben. Es gibt nicht nur Google, ganz, ganz wichtig, Google ist so extrem mächtig, aber es gibt nicht nur Google. Also das auf verschiedenen Suchmaschinen üben. Dann der nächste Step ist dann, man kann nicht alles finden über Suchmaschinen oder über Bildersuchmaschinen. Dann kommt halt, wenn ich Bilder noch weitersuchen möchte, wie funktioniert das Geoguessing? Also in der Lage sein, Kartenmaterial zu bedienen. Wenn ich ein Foto habe, wo kann ich das auf einer Karte finden? Ganz wichtig, um das zu verifizieren. Das sind so die Basic Tools, die bringe ich auch an Schulen bei, macht Schülerinnen und Schülern enorm Spaß. Als Abschluss mache ich dann meist so, wie kann ich noch KI entlarven? Wenn es dann weiterführend für Lehrerinnen, Lehrer oder Studierende ist, dann geht es halt darum, noch das sogenannte Pre-Bunking zu lernen. Also wie bin ich in der Lage, bevor eine Falschmeldung auftaucht, schon zu wissen, ob sie auftauchen kann. Also da gehört dann auch das Storytelling mit dazu, das Digital Storytelling. Dazu gehört, dass man aber auch Basics weiß, wie funktionieren Archive. Ich muss archivieren können. Ich muss Archive auch nutzen können. Die Analyse von Accounts, also Fremdaccounts, wer könnte wohinter stecken, wer ist der Betreiber, wer sind die Betreiberinnen von bestimmten Websites, von bestimmten Blogs und so weiter, also das herausfinden. Dann kommt die sogenannte Multiplikatorenanalyse, die ist unwahrscheinlich wichtig im Pre-Bunking. Ich muss wissen, welche Seite hat welche Tendenz und in welche Richtung geht die und was steckt dahinter, wie erfolgreich sind die, was für Einflüsse haben die und so und das Ganze. Und dann kommen wir ganz langsam, wenn alle diese ganzen Tools einmal gelernt wurden zum Abschluss dieses Kurses, dann dahin zu sagen, so und jetzt bekommt ihr ein aktuelles Thema, das noch niemand behandelt hat, macht es dazu mit dem, was ihr gerade gelernt habt, einen Faktencheck. Das ist tatsächlich ein Blockunterricht an Universitäten oder man kann daraus ein ganzes Semester füllen.
Ich ergänze gern auch noch,
Ja, gerne.
weil vorhin war der gute Satz gesagt worden, auch von Bernd und André hat auch zugestimmt. Ja, wenn es dir komisch vorkommt und so das, dann check die Fakten und sonst irgendwas. Ich ergänze dann, die perfidesten Fake News sind diejenigen, die nicht komisch vorkommen. Also, das ist doch der Punkt. Man fällt doch nicht auf Sachen ein, die einem komisch vorkommen. Du fällst auf Sachen rein, die dir sehr richtig vorkommen.
Die
Und
vor allen Dingen der zu dem passen, was du schon immer geglaubt hast.
genau.
Eben,
Also
ganz wichtiger Punkt.
wir haben ganz viele blinde Flecken. Und das gilt auch für mich, das gilt für uns alle. Ich fall fast jeden Tag auf irgendwas rein. Also, das ist, wenn ich das erstmal lese und es klingt für mich plausibel, dann bin ich erstmal drauf reingefallen. Viel wichtiger ist der zweite Schritt. Erzähle ich es gleich weiter, ohne nachzuprüfen. Also, ich hab das Glück, dass ich als Mensch mit einer großen Plattform, als Volksverpetzer, sofort einen riesen Shitstorm bekomme, wenn ich was Falsches verbreite. Man muss alles positiv sehen. Also, ich denke mir so, was? Der hat jetzt das und das schon wieder gesagt, das muss ich sofort weitererzählen. Und dann überlege ich mir halt, wenn das jetzt nicht stimmt, kriege ich wieder einen riesen Ärger. Und dann steht in allen rechten Blogs, Volksverpetzer verbreitet Fake News. Okay, dann gucke ich noch mal nach, stimmt das denn überhaupt? Schaue ich mir das die Originalquelle an, quasi diesen Schritt dann noch gemacht haben. Der mir eingeprügelt wurde, aber das müssen wir uns alle so ein bisschen dran angewöhnen. Auch nicht Sachen dann teilen, wenn sie einem absolut plausibel vorkommen, wenn sie das eigene Weltbild bestätigen, wenn du dir denkst, das klingt genauso, wie ich es erwartet hätte, weil so kriegen sie dich auch. Ich meine, die ganzen Leute, die Fake News verbreiten über Klima, über Corona, über Geflüchtete oder sonst irgendwas, die teilen das doch auch, weil sie meinen, das kann ich mir sofort vorstellen. Natürlich haben die ein Weltbild, das nicht so mit der Realität übereinstimmt und deswegen kommt das daher. Aber wir sollten auch nicht denken, dass wir dadurch immun sind, weil wir keine Rassisten sind zum Beispiel oder dass wir wissen, dass der menschengemachte Klimawandel real ist. Wir haben dann also andere Schwächen und deswegen sage ich immer, sich bewusst sein, dass man eine Verantwortung hat beim Sachen teilen und im Zweifel eben nicht teilen. Ich verstehe auch vollkommen, André kann euch sehr gut erklären, wie man Sachen faktencheckt. Ich springe ein und sag, wenn du keine Zeit hast, etwas zu faktenchecken, denn seien wir mal ehrlich, ich gucke auch nicht alles, was ich in meinem Feed sehe und mache dann den Faktencheck und die Google-Rückwärtssuche und sonst will, dann teile es im Zweifel halt nicht.
Da gibt es
Dann
jetzt
kannst
bei
du weniger
manchen,
Schaden anrichten.
da gibt es bei manchen Plattformen jetzt auch sowas, wenn du zum Beispiel einen Link teilst, dann sagen die, du hast den Artikel da gerade nicht durchgelesen, willst du den Link wirklich teilen? Also
Ja.
das finde ich auch ganz cool.
Ja, man muss sich dessen bewusst sein. Und vielleicht, wenn man es dann mal doch gemacht hat und dann schreibt jemand drunter, das stimmt nicht, weil bla 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 oder sonst irgendwas. Ganz wichtig, das dann nicht persönlich nehmen, weil das ist die Krux. Das ist die Krux, wie sich auch Leute immer reinsteigern. Sie teilen irgendwas einfach nur aus dem Affekt heraus und es ist dann falsch, aber dann hat man selber es geteilt und dann hast du dich quasi gemein gemacht mit dieser Fake News. Und dann fühlst du dich angegriffen, wenn diese Fake News kritisiert wird. Und dann kommt dieser Reflex, es zu verteidigen und zu rechtfertigen.
Zur Not
Und
mit, es hätte ja richtig sein können.
genau, es hätte
Es wird ja passen.
ja.
Zu dem Trump wird das passen.
Genau. Also es kann absolut, es kann auch Fakes über die AfD oder Trump wirklich Rechtsextremisten, Lügner, Hetzer, wirklich schlechte Menschen. Nur weil es diese schlechte Menschen schlecht darstellen lässt, muss es die automatisch richtig sein. Und wir wollen natürlich uns dann ja auch die angreifen, sozusagen, durch diese Information. Und wir dürfen halt nicht in diese Falle tappen, zu sagen, es hätte ja wahr sein können. Weil genau so machen es ja diejenigen, die die Fakes verbreiten. Genauso rechtfertigen
Eben.
sie das vor sich selber. Und wir müssen das auch bei uns erkennen und überall anwenden.
Ganz richtig, was du da sagst. Völlig richtig. Das sind diese drei Punkte, die wir bisher außen vor gelassen hatten. Einmal das Framing, ja, hat man angesprochen, die Narrative, ganz, ganz wichtig. Ja, Narrative, diese sinnstiftenden Erzählungen, auf die wir selbst reinfallen. Und ganz zentral der Confirmation Bias, halt dieser Bestätigungsfehler. Ich glaube nur das, wovon ich überzeugt bin, dass das stimmt, beziehungsweise was meine Vorurteile bestätigt. Da braucht man gar nicht so weit gucken. Da gibt es diese ganze, ich habe mich letzten Winter mit ganz vielen Leuten gestritten, dieses typische Thema, wenn du rausgehst, wenn es kalt ist, wirst du krank. Nein, man wird nicht aufgrund der Kälte krank. Ja, das ist ein uraltes Bullshit-Narrativ. Ich werde krank wegen Viren. Die Korrelation und die Kausalität, die ist da halt umgekehrt. Das korreliert vielleicht, dass man bei Kälte leichter krank wird. Aber Viren machen krank und nicht die Kälte. Das sind so Geschichten, uralte Geschichten, die in uns drin sind. Und das stimmt, wir müssen immer bei uns selbst anfangen. Hier ist die Nase und da muss ich immer halten.
Es ist sehr schön. 1. April zu sein.
Das ist
alle
also
kritischer. Ja,
Confirmation-wise, ich denke gerade so sehr an Lydia, die heute nicht da ist, weil in allen, also ich habe mit Lydia hier für der Fall bei Funk eine Menge Folgen gemacht. Und in allen Analysen von wie konnte diese krasse Geschichte, was weiß ich, passieren, ist es in jeder Folge, es liegt eigentlich fast immer ein bisschen zugespitzt, aber am Confirmation-Bias.
Ja. Riley, du bist ja eigentlich in einer extrem vorteilhaften Position, weil erstens mal, du bist ja nicht in der Situation, also jedenfalls beruflich, dass du ganz schnell entscheiden musst, teile ich das jetzt oder teile ich das nicht, weil du recherchierst ja meistens mit ein bisschen Zeit für das, was du da produzierst. Und gleichzeitig hat man, was man früher immer gesagt hat, die Macht der Bilder und auch noch bewegter Bilder, das ist ja, gibt ja eine ganz besondere Glaubwürdigkeit. Das hast du ja sozusagen mit auf deiner Seite. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, dass man eigentlich immer gesagt hat, das Fernsehen und die bewegten Bilder, das hat ja diese wahnsinnige Glaubwürdigkeit. Und inzwischen ganz viel von dem Unsinn, der durchs Netz geistert, ist ja einfach nur Text.
Ja, ich meine, dazu kommt natürlich auch, ich habe keine Korrekturmöglichkeit. Ne? Also wenn, ich kann nicht bei Netflix anrufen und sagen, ey, da in der Folge 3, kann man, also was da ist, ist da. Ich muss vorher dafür sorgen, also beziehungsweise ich muss dafür sorgen, im Zweifelsfalle, dass ich auf das Buch oder dass ich auf eine Quelle verweisen kann und dann halt sagen kann, okay, in diesem Buch steht drin, es war so und so und das ist meine Quelle. Und dann kann man sich immer noch darüber streiten, also war es so oder war es nicht so. Also wir haben mal eine Doku über den Ersten Weltkrieg und da hat ein Zeitzeuge aus einer französischen Stadt gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, 11. März, heute sind deutsche Flugzeuge hier lang geflogen. Primärquelle sagt, toll. Dann guckst du aber auf die Heeresberichte und laut den Heeresberichten waren in dem Sektor keine Flugzeuge. Ja, und jetzt? Und das ist dann so ein Fall von, okay, ich kann nur sagen, das ist meine Quelle und ich halte diese Quelle für glaubwürdig, aber es gibt halt auch Quellen, die sich widersprechen und die wie in so einem Fall halt beide einfach mal verdammt gut sind. Und so gibt's halt in allen geschichtlichen Sachen und Geschichte, das was halt auch schön ist, Geschichte ist so als per Definition mindestens 20 Jahre her. Ist einerseits schön, ist andererseits halt auch kompliziert, weil es halt ganz schnell bei ganz vielen Sachen, wenn du ins Detail guckst, verschiedene Lehrmeinungen, verschiedene Dinge, verschiedene, war das, nicht war das jetzt so, aber was hat das bedeutet, gibt. Und da musst du letztendlich, und das ist dann halt auch, habe ich auch am Anfang gedacht, also unpolitisch, höre ich auch immer wieder, Doku müssen unpolitisch sein. Nö, ich habe noch nie eine Doku gemacht, die, okay, vielleicht irgendwie, ich habe mal was über Quallen gemacht, das war, glaube ich, unpolitisch, aber ansonsten, alle meine Dokus sind politisch und natürlich möchte ich damit auch was rüberbringen. Und wenn ich eine Doku über den Ersten Weltkrieg mache, dann ziehe ich Parallelen zu heute. Ist ja klar. Und warne vor Dingen und so weiter. Und wenn ich Dokus über den Krieg mache, dann ist der Tenor immer TLDR, Krieg ist scheiße. Und das natürlich ist das meine Haltung und natürlich möchte ich die rüberbringen. Und das belege ich dann entsprechend mit den Augenzeugenberichten von Menschen, die sagen, Krieg ist scheiße.
Wie macht ihr das denn mit kontroversen Themen? Also auch wieder an alle drei. Es gibt ja tatsächlich Themen, wo man, auch wenn man der komplett politisch gleichen Haltung ist, die einfach kontrovers sind, präsentiert ihr die dann auch kontrovers, also in verschiedenen Ausführungen? Oder müsst ihr euch da irgendwie für ein Porträt entscheiden?
Also ich bin da an dem Punkt, also meistens, wenn ich Dokus mache, ich erzähle die über Figuren und über historische Figuren. Und wenn ich mich entscheide, ich erzähle das über diese Person, dann erzähle ich auch, soweit ich das mit Fakten belegen kann, die Blickweise dieser Person. Und da ist sozusagen mein Einfluss darauf ist das Aussuchen der Person. Natürlich ist dann, also möchte mich jetzt nicht in wie war das reinsteigern, aber ein wunderbares Beispiel davon ist die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Ganz furchtbare Sache mit ganz vielen Toten. Und es gibt sehr viele verschiedene, also es gibt verschiedene Meinungen dazu. Hat das jetzt den Zweiten Weltkrieg beendet? Hatte das gar keinen Einfluss? Und so weiter. Wie gesagt, möchte ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Das führt viel zu weit. Aber da sage ich halt, okay, ich erzähle das über Person sowieso, die sagt, ich war dabei und so war das. Und in dem Auswählen dieser historisch korrekten Primärquelle liegt dann mein Einfluss darauf. Also das ist ja so das, was mir spontan einfällt zu kontroverses Thema, weil wir da halt auch schon wirklich echt viel drüber diskutiert haben.
Ja, wie geht ihr mit kontroversen Themen um, André?
Recht einfach, wenn es uns zu kontrovers ist, machen wir nichts drüber. Das ist tatsächlich so. Wir müssen das auch so sehen, dass manchmal Themen dabei sind, wo wir einfach sagen, das können wir nicht gewährleisten auch. Also wir kennen unsere Grenzen, ich kenne zumindest meine Grenzen. Und dann da Tom und ich jeden Tag zusammen oder die oft zusammen im Büro sitzen, jeden Tag jetzt auch nicht, gibt es dann immer ein kurzes Gespräch, du, wie sieht es mit dem und dem Thema aus? Bringt das was? Bringt das nichts? Also da brauche ich nichts verheimlichen. Wenn wir ein Thema nicht haben wollen, brauchen wir nicht. Denn wir werden ja nicht vom Staat bezahlt, auch wenn es einige immer behaupten, wir müssen uns nicht zu allem äußern. Wenn ich keine Lust habe, mich zu äußern, dann kann ich es auch lassen.
Ja, und wir machen nur kontroverse Themen. Nein, also es ist ein bisschen anders. Also ja, wir gehen immer da, wo es weh tut, da, wo es kontrovers ist, weil ich sehe, da ist nur die Reibungsfläche. Also ich brauche nichts Fakten checken, wo eh die meisten wissen, dass es fake ist. Sondern ich gehe halt da rein, wo die Brennpunkte sind, wo die Debatten verschoben werden von rechts meistens, wo die große Desinformation stattfindet, da wo halt auch schon die großen Streits stattfinden, wo aufgeheizt debattiert wird, weil genau da können wir einen Unterschied machen und genau da werden wir gebraucht. Und deswegen gehe ich da rein. Aber ein anderer Aspekt, was den Andrea gesagt hat, trifft bei uns auch zu. Wir machen auch nicht alle Themen. Also klar, wir machen kontroverse Themen, aber Themen, in denen wir uns auskennen. Oder zumindest, wo wir uns genug eingelesen haben, wo wir einen Experten, eine Expertin zur Hand haben, wo wir einige Studien haben. Wir sind ein kleines Team, auch nicht vom Staat finanziert, deswegen haben wir nicht so viele Ressourcen.
Wirklich?
Ich habe gleich noch ein schönes Zitat für euch. Ja.
Ja, deswegen können wir nicht in allen Töpfen kochen, weil dann wird auch die Qualität leiden. Weil wir können ja nicht einfach irgendwas sagen. Wir müssen halt schon uns Zeit nehmen für ein Thema. Und deswegen haben wir immer so, es gibt ja so overarching Fake News jedes Mal. Die sind relativ sogar nach Jahren gestaffelt. 2019 haben wir die Fridays for Future Klimafakes gehabt, 2020 Corona, 2021 waren es dann Impfung, 2022 war es dann Ukraine-Krieg. Also alles schön, waren die Jahre schön nach Themes mit so übergeordneten Narrativen und Fake News dazu. Und dann haben wir uns vor allem in diese Themen eingelesen und konnten dann eben auch schneller und eindeutiger und auch selbstbewusster dann diesen Sachen widersprechen. Aber das waren kontroverse Themen, das waren die kontroversesten Themen in diesen Jahren. Aber dann gab es natürlich viele andere, die wir aussparen müssen, weil wir einfach auch nicht Ressourcen haben, uns da großartig einzulesen. Es gibt ja viele Themen, die über politisch diskutiert wird, wo man sich einmischen macht, aber die lassen wir dann halt auch aus, ja.
Okay.
Das Spannende ist, den
Ja.
du gerade genannt hast, das sind alles die gleichen Themen einer gleichen Gruppe. Das ist das, wir haben ja, wir können ja einen Faden ziehen von den Anfängen von Pegida bis heute zu genau den Gruppen, die immer genau diese Themen nutzen, aber eine erwartbar gleich agierende Kerngruppe ist das immer.
Genau.
Sehr spannend.
Das sind meistens dieselben Leute, die das machen, ja.
Ja.
Jetzt hab ich noch ein
Diese
schönes Zitat für euch, ja. Ich unterschätzte, wie viel Geld sowohl Regierungen als auch Private in Thinktanks, akademische Einrichtungen und Faktencheck-NGOs pumpen, die sich gegen Desinformation einsetzen. Wir sind noch am Rechnen, aber es handelt sich wohl um Hunderte von Millionen Dollar jährlich. Wahrscheinlich bin ich immer noch naiv. Das private Sicherheits- und Technologieunternehmen Peraton erhielt einen Vertrag über 1 Milliarde Dollar vom Pentagon. Die Branche ist gekauft, sie ist kompromittiert. Darauf hinzuweisen ist nicht willkommen. Wer dies tut, gehört zu den Ausgegrenzten. Von infosperber.ch.
Es, die sind großartig, echt großartig.
Ja, Um dem gleich das gleich ein bisschen einzuordnen, Peraton hat tatsächlich ist ein Unternehmen, das einen Auftrag vom Pentagon bekommen hat. Aber es ist ein IT-Dienstleister. Die haben dem Pentagon IT-Sachen geliefert. Das ist der Hintergrund
Okay,
davon. Aber
ja.
sag mal, wo bleiben eure Millionen?
Die habe ich verzockt im Puff.
Ja, das ist genauso funktionieren Verschwörungsmythen. Man nimmt einfach irgendwo irgendeine Zahlung, wie mit dieser Firma, von der ich noch nie gehört habe, klasse, sagt einfach, schaut, die kriegen Geld und das sind Faktenchecker und alle, die Fakten checken, gehören da dazu und sind gekauft, also müsst ihr sie gar nicht ernst nehmen. Das ist einfach, es ist falsch, es ist so ein Kontext gerissen, es ist nicht mal Kontaktschuld, weil da gibt es ja nicht mal Kontakt, also einfach nur, man versucht eine Ähnlichkeit aufzubauen, die so nicht existiert, weil der ganze, es geht darum, Faktenchecker, Leute wie André, Leute wie bei Foxverpetzer, wir machen denen ihre Geschäftsmodelle kaputt. Und ja, es sind Geschäftsmodelle. Da ist nämlich viel, die verdienen Geld damit durch Klicks, durch Affiliate-Links, durch Werbung, durch ja, politische Mandate oder sowas. Die AfD verdient super damit, Desinformation zu streuen. Wir machen ihre Geschäftsmodelle kaputt, wenn wir ihnen widersprechen. Und sie können uns ja nicht widerlegen, weil wir halt ja Recht haben. Und deswegen müssen sie eine andere Art und Weise finden, wie sie uns diskreditieren. Und deswegen erzählen sie solche Geschichten. Sie unterminieren sowieso die Legitimität des Staates und erzählen ja sowieso, ah, der Staat ist böse und umgekehrt, alles, woran der Staat zu tun hat, ist böse. Und deswegen versuchen sie, auch unabhängige Faktenchecker, die ihnen widersprechen, da irgendwie mit reinzukriegen, damit eben quasi, wenn sie Faktencheck, also dass der Staat ist böse und weil der Staat Faktenchecker unterstützt, sind die Faktenchecker böse und umgekehrt dann quasi, wenn Leute Faktenchecks machen, müssen sie vom Staat unterstützt sein und sind deshalb böse. Und diesen fiktiven Link müssen sie durch solche Märchen, die vielleicht auf den ersten Blick plausibel und selbstbewusst klingen, aufrechterhalten. Aber ja, es ist halt falsch. Es ist halt nur ein Abwehrmechanismus, damit die Fans sich vergewissern können, so, hä, ich habe das jetzt geglaubt, aber Mimikama hat gesagt, das stimmt ja gar nicht. Und dann sagt einer, schläg dich wieder schlafen, die sind alle nur gekauft, du kannst uns wirklich weiterhin glauben. Das ist einfach nur, um die eigene Fanbase bei Laune zu halten. Weil, ja, es gibt keinen Beweis. Es gab, die AfD hat eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, was für Organisationen finanziert werden. Unter anderem Volksverpetzer. Und die Bundesregierung hat gesagt, nein, gibt's kein Geld für Volksverpetzer. Ist hier, es ist schwarz auf weiß. Ich kann euch die Drucksache nachher noch geben.
Ja, das finde ich sehr gut. Genau diese Geschichte. Entschuldige, Wiley, bitte, du.
Was ich daran spannend finde, ist, also zumindest aus meinem Bereich, es ist eher komplett andersrum. Man könnte, also jemand mit einer guten History im Bereich von, ich habe schon viele spannende Dokus gemacht, könnte durchaus Geld damit verdienen, mal andere Dokus zu machen für Leute, die viel Geld haben. Also zum Beispiel, ich habe eine Dokuserie über Kuba gemacht und Fidel Castro und ganz toll, und da habe ich eine Anfrage bekommen von jemand vernetzt mit dem Präsidenten von Uganda, und wo dann gemeint wurde, willst du nicht mal eine Doku machen, wo der Präsident von Uganda so dargestellt wird wie Fidel Castro? Wo ich so denke, nein, aber das wäre was, wo es wesentlich mehr Geld gäbe als für die Sachen, die ich sonst mache. Also ich habe dann zurückgeschrieben, Leute, ihr habt gerade Homosexualität unter anderem eventuell Todesstrafe gestellt. Warum schickt ihr mir so eine Anfrage? Also das ist funktioniert nicht. Aber das ist halt oft so, dass wenn für das Geld ist bei den Leuten, also in meinem Bereich zumindest, mehr bei den Leuten, die Narrative zurechtbiegen wollen.
Das ist genau der Punkt, weil sie schließen von sich auf andere. Sie wissen, dass es so funktioniert. Ich meine, wir wissen, wie viel Geld Herr Putin an diverse Organisationen und Gruppen zahlt. Da gibt es zurzeit ja gerade die Vorwürfe gegen Herrn Büstrom.
Ich glaube, das wissen wir noch lange nicht, aber
aber wir wissen schon viel, aber es ist wahrscheinlich noch mehr, ja. Gibt es ja die Anschuldigungen an Herrn Büstron, dass er einen Koffer voll Geld bekommen haben soll. also deswegen denken sie sich, wir kriegen Geld, Also müssen das die anderen ja auch machen. Wir müssen nur das deutlicher sagen.
Das ist so. Also das ist auch gar kein Geheimnis in dem Sinne, dass Putin ein großes Interesse hat, dass Rechtspopulisten bzw. Rechtsextremen in Europa stark sind, um Europa nicht einig, dass Europa nicht als einheitliches Gebilde auftritt. Es sind nun mal Verschwörungstheorien im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind diese ganzen Deep State-Geschichten, die hier halt jetzt projiziert werden auf der Metaebene auf real existierende Phänomene. Da sind nun mal jetzt Faktenprüfer, da sind nun mal jetzt Regierungen und da wird jetzt was hinterstecken, die den Staat ja unterminieren. Und das wird halt erzählt. Und das sind Geschichten, die funktionieren. Da sind wir wieder bei den Narrativen angekommen. Sie müssen plausibel klingen, sie müssen erwartbar klingen und dann funktioniert das eben. Geld habe ich auch noch nicht erfahren. Übrigens, es gibt auch über mich eine schöne Anfrage von der FPÖ, genauso wie über den Volksverpetzer. Ich war letztes Jahr zu einer Podiumsdiskussion im Parlament geladen hier in Wien, war ein ganz toller Abend und dann gab es eine offizielle Anfrage der FPÖ, ob ich denn Geld bekommen hätte. Ich habe der Politikerin der entsprechenden auf ihrer Facebook-Seite geantwortet, die hat das auch gepostet. Nein, aber es gab Bier.
Ja, aber jetzt müsst ihr natürlich mal einmal dazu sagen, also also auch Faktenchecker leben ja nicht von Luft und Liebe. Wie finanzieren sich eure Angebote? Das war ja auch nicht immer einfach bei Mimikama, wenn ich mich erinnere.
Nein, natürlich nicht. Wir haben auch viele schlechte Jahre. Es ist auch ganz offiziell. Wir machen aber in solchen Jahren, wo es nicht funktioniert, haben wir Gehaltseinbußen. Dann gibt es halt mal nichts. Und dann musst du halt deppert aus deinem privaten Vermögen leben. Wir haben jetzt ein ausgewogenes Modell in dem Sinne. Wir sind ja Verein. Wir dürfen ja keine Gewinne machen. Das heißt, wir dürfen nur den Verein finanzieren, so wie es ist. Das bedeutet, wir haben die Steady-Einnahmen. Wir sind da sehr ähnlich wie der Thomas gleich. Das sind nur ganz kleine Unterschiede. Also die Steady-Einnahmen. Wir haben Spenden. Die sind so gut wie gar nicht vorhanden, muss man dazu sagen. Einnahmen über unser Merchandising und eben die ganzen Auftritte und Vorträge, die ich habe. Also wir können Mimikama nicht mehr umsonst auf die Straße gehen lassen. Die Zeiten sind vorbei. Damit machen wir uns selber pleite und damit würden wir uns abschaffen. Dementsprechend müssen wir, wenn wir was machen, die Leistung, die wir zeigen, auch bezahlt nehmen. Das läuft dann ganz offiziell über Honorare. Und dementsprechend ist das alles völlig offiziell, völlig legal, wird auch jedes Jahr ganz normal zur Steuer gegeben. Und wie gesagt, das ist ein Verein, der darf keinen Gewinn machen.
Ja, ist bei uns ähnlich. Wir sind kein Verein, wir sind eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, aber ja, wir kriegen kein Geld von Staaten, Institutionen, Stiftungen, meinte ich, oder sonst wem. Wir sind komplett 100% durch Crowdfunding finanziert, Spenden und Crowdfunding-Tools wie Steady, ja.
Ich habe die Werbung vergessen, bevor einer sagt, Mimikama schaltet Werbung. Ja, wir haben mal Werbung, die mal mehr oder weniger aggressiv ist. Darauf haben wir weniger Einfluss, weil das ist teilweise über Google. Aber das steht auch in den Vereinsstatuten, da ist das alles festgeschrieben. Also das sind alles keine Geheimnisse. Deswegen finde ich es immer so lustig, diese Frage von gerade von Personen, die uns nicht wohlgesonnen sind, über was wir uns denn finanzieren würden. Ja, lies es, da sind Statuten. Nimm
Ja,
diese
aber
zwei
das sind
DIN-A4
auch,
Seiten
es sind
PDF.
auch immer Fangfragen.
Ja,
Also,
natürlich.
weil die Medien, die Sie konsumieren, der interessiert es ja auch überhaupt nicht, wie diese finanziert werden oder sonst. Irgendein Blog aus Russland und der Blogger hat ein Foto mit dem russischen Außenminister, der mir die Hand schüttelt. Was wird da wohl sein? Das interessiert sich dann Leuten nicht. Dann fragen sie nicht nach, oh, ist es nicht vom russischen Staat finanziert? Vielleicht sollte ich das hinterfragen. Also, nein, das interessiert sie nicht. Das wird nur als Waffe im Diskussionskampf verwendet. Ja, aber es ist natürlich auch ein Trick. Also es ist eine Falle, auf die André und ich basically eigentlich auch reinfallen, weil wir dann mit voller Absicht kein Geld von der Stiftung, in meinem Fall zumindest, vom Staat nehmen, damit wir sagen können, wir sind unabhängig, damit wir Geldnöte haben, damit wir im Nachteil sind, weil es gibt genug rechte Millionäre, die irgendwelche neuen Blogs wieder finanzieren. Oder die AfD kriegt Millionen vom Staat auch, dass sie auch in solche Projekte investiert. Auf dem Treffen in Potsdam, das Kollektiv enthüllt hat, eines der Sachen, die weniger diskutiert wurde, ist ja, dass sie da auch konkret besprochen haben, wie sie Netzwerke aufbauen und wie sie Influencer hochziehen. Gerade auf TikTok war es, glaube ich, auch, aber quasi wie sie noch mehr ihre Propagandanetzwerke aufziehen können. Und das sind Millionen Gelder und tausende Leute, die dahinter stecken. Deswegen, wir sollten uns weniger rechtfertigen, dafür gute Arbeit zu machen und mehr solche Sachen
Eben.
aufdecken.
Einfach machen. Du, wenn irgendjemand kommt, sagt, Mimikame kriegt jedes Jahr 1 Million, ich würde es nehmen, aber ich würde trotzdem mich nicht beeinflussen lassen. Ganz klar. Keine
Ja,
redaktionelle Beeinflussung.
das ist,
Ganz, ganz
da
wichtig.
ist ja auch der Punkt, selbst wenn Geld gekommen wäre, ja und?
Ja und genau.
Genau. Wir müssen,
Wir haben übrigens, wir haben indirekt von der FPÖ 6.000 Euro letztes Jahr bekommen, zu Weihnachten sozusagen. Die haben wieder mal ein Gerichtsurteil gegen die Grünen verloren und die haben dann ganz offiziell mit Presseerklärung und allem anderen drum und dran ans Staatsarchiv und die andere Hälfte an uns gespendet. Und ja, wir mussten dann auch eine Presseerklärung mitgeben und was nicht alles. Und ich habe noch gedacht, na, was kommt denn jetzt Feines? Nichts. Es kam nichts. Das war schon fast wieder langweilig, muss ich sagen.
das müssten die öfter mal machen, oder? Also.
Ja, das war das zweite Mal mittlerweile schon.
Also,
Also
okay.
das ist
Also,
bei den
ihr
Grünen hier
kriegt
in
auch
Österreich.
Bußgelder.
Wir kriegen auch Bußgelder, genau.
Jetzt ist ja ein Thema und also Korrektiv zum Beispiel, die ja auch Faktenchecks machen, kriegen da ja auch Geld dafür, dass sie Faktenchecks für soziale Netzwerke machen. Auf der anderen Seite gibt es bei Twitter den Ansatz mit den Community Notes. Wie seht ihr denn das? Wie sollten soziale Netzwerke mit Faktenchecken umgehen? Von Posts, die User da machen.
Da müsstest du theoretisch die Systemfrage stellen. Also ich sag immer, solange Social Media funktioniert, wie es heute funktioniert, und sprich, dass es einige wenige Plattformen sind, die ein paar wenigen Milliardären gehören, also die in einem Marktmechanismus unterliegen, die ein Unternehmen sind, das halt Geld verdienen will, wird es Fake News geben. Also die Plattformen machen viel Geld mit Fake News. Es gibt ein paar Ansätze wie Community Notes oder das Fact-Checking von Facebook, aber das ist too little, too late. Das kommt zu spät, das ist zu wenig. Und ehrlich gesagt, das interessiert die Fake News-Verbreiter auch nicht sonderlich. Das ist. Fake News sind emotionale Geschichten und emotionale Geschichten werden immer viral gehen, sonst müsstest du komplett umbauen, wie soziale Medien funktionieren. Also alles andere, was ein Wahrheitsministerium ist, das halt ganz strenge Regeln anlegt und festlegt, was dann unter harten Strafen gepostet werden kann oder nicht, wird nichts bringen. Und ich will auf gar keinen Fall für so etwas plädieren. Das ist ja widerspricht total meinem liberalen Geist. Deswegen, wir müssen die Leute aufklären. Natürlich müssen wir auch die Plattformen unter Druck setzen, ja, auch durch staatliche Mittel, dass sie zumindest geltendes Recht mal umsetzen. Das hängt ja immer noch viel zu viel hinterher. Aber wenn ich die eine Lösung hätte, die funktioniert, wie man Fake News eindämmen könnte über solche strukturellen Mittel, hätte ich sie propagiert. Aber das Problem ist viel tiefer und das meiste, was gemacht wird, sind Schönheitsoperationen.
Eben, das ist der Grund, warum ich in den Kursen auch immer als allererstes mit den Leuten über Social Media rede. Du musst verstehen, was Social Media ist. Bei Social Media geht es darum, dass eben Geld verdient werden soll. Die Übersetzung soziale Netzwerke, das suggeriert ja immer was Karitatives, das haben die ja nicht. Es sind gesellschaftliche Netzwerke, es sind kommerzielle Netzwerke. Es geht darum, dass wir so lang wie möglich gebunden sind, damit wir so viel wie möglich interagieren. So, das schaffe ich eben nur mit Brot und Spiele. Sicherlich kommen einige Plattformen ein wenig entgegen. Der Meta-Konzern ist da noch, sind da noch die Guten unter den Bösewichtern, muss ich dazu sagen. Damit den kann man noch halbwegs reden. Aber das ist alles nicht viel, was da passiert. So, ja, sicher finde ich es gut, dass eingeblendet wird, wenn ein Inhalt geprüft wurde von unabhängigen Faktenprüfern. Finde ich besser als rigoroses Löschen. Da gehe ich mit Thomas konform. Ich bin da auch wesentlich liberaler, als die meisten Menschen denken. Ich denke mir auch, komm, macht's unter euch aus. Hier hast du was, dein Mittel an die Hand und schau mal, was dann passiert. Wenn ich dann sehe, was X macht oder was auf TikTok passiert, da passiert ja kaum irgendwas, mit denen kann man auch kaum reden. Da müssen wir einfach erklären, und das ist das Wichtige, was sind Social Media Plattformen, warum funktionieren die und was wollen die überhaupt? dazu sagen, wir kriegen alle Fake News raus, das funktioniert schlichtweg nicht. Dann sind Social Media auch kaputt, muss man dazu sagen. Geschichten gehören dazu. Jetzt geht es natürlich die Frage, wie kriege ich Propaganda so weit wie möglich raus und Desinformation. Da sind wir an einem anderen Punkt als jetzt einfache, in Anführungszeichen, Fake News oder irgendwelche Narrative. Ich muss schon schauen, dass ich Menschen auch schütze vor Propaganda. Und das könnte man eventuell eben dann mit meinem bildungsromantischen Ansatz eben durch die andere Seite machen. Ich bringe Menschen bei, wie es funktioniert, wie sie in der Lage sind, selbst etwas zu erkennen, dieses sogenannte Pre-Banking eben besitzen oder ausüben können und dann am Ende erkennen können. Alles klar, da versucht mich mehr zu manipulieren. Dazu gehören übrigens auch Kommunikationsstrategien, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Ich liebe ja diese Plurf-Kommunikationsstrategie-Tabelle. Wer die nicht kennt, lest es euch durch, was die bedeuten, was da abläuft. Das ist unwahrscheinlich wichtig zu wissen. Damit kann man den halben Rechtspopulismus entlarven und sagen, hey, du manipulierst dich gerade. Ich habe gerade erkannt, was für eine Strategie du da anwendest.
Ja.
Riley, wie erlebst du den Umgang mit dem, was du produziert hast in Social Media? Wird das angegriffen im Sinne von Fake News? Wie wird es genutzt? Also das nimmt man ja auch wahr, wie sozusagen das eigene Produkt.
Also
dann
eigentlich größtenteils, also wo ich es direkt mitbekomme, ist halt der Fall Funk mit Lydia, weil es da die Kommentare direkt runter gibt, weil das halt ist halt ein YouTube-Format, das heißt, man hat direkt die Kommentare. Die sind zum Glück moderiert, das heißt, also das Moderationsteam, also sie lassen alles durch, was halbwegs vernünftig formuliert ist. Und da bin ich eigentlich immer, also es ist größtenteils Lob, es ist größtenteils eigentlich schön. Und das sind so, wenn da irgendwie kommt, das ist ein schönes Beispiel für Medienkritik oder sowas, dann ist es halt gut. Aber ich meine, ansonsten kann ich nur. Ich habe immer und für alles Quittungen und Quellen. Insofern ich weiß, dass ich, also man beweise mir das Gegenteil, aber ich weiß, dass ich, was Fakten angeht, eigentlich mich so gut es irgendwie geht, nicht angreifbar mache. Und also ansonsten, natürlich gibt es irgendwie meine Kuba-Doku, was ich da ganz schön fand, das ist ja nicht ganz Social Media, aber sowohl Egon Krenz, letzter Staatschef der DDR, hat hinterher gesagt, fand er gut. Und Felix Rodriguez, ein, sagen wir mal, Agent, sagen wir mal, Nicht-Auftragsmörder der CIA, hat hinterher gesagt, er fand das gut. Und also sie haben beide gesagt, es war gut und ausgewogen. Und da habe ich mir so gedacht, okay, ich glaube, wenn diese beiden das sagen, dann wird's schon halbwegs stimmen. Aber ansonsten, Social Media direkt ist selten was. Also wir hatten einmal bei der Panzer-Serie, haben wir ein Live-Viewing gemacht, hat das Panzermuseum in Munster einen Live-Stream gemacht dazu, während die Folge rauskam. Aber das ist jetzt auch nicht ein Forum, wo es wirklich groß Kritik dann irgendwie gibt.
Och, der Matthias Raths ist schon jemand, der normalerweise ordentlich auch Kritik anzieht. Also.
Ja, das ist richtig, aber nicht, also das war in dem Format, da war das halt nicht so. Da haben wir halt alle irgendwie drüber uns unterhalten, was die Panzer da so alles machen und tun können und schön sind und bla und blub. Das war jetzt nicht was, wo das so der Fall war.
Riley, wo kann man diese Doku sehen?
Auf Netflix, die Kuba-Doku ist Kuba Libre Story auf Netflix. Sie steht, glaube ich, auch noch in einer bisschen anderen Version in der ZDF-Infomediathek. Ich empfehle die Netflix-Version, das ist sozusagen Director's Cut. Der Fall mit die Lydia-Episoden, insbesondere YouTube. Age of Tanks ist die Panzer-Doku, die ist auch auf Netflix, und Sea Power sind die Kriegsschiffe, die sind auch auf Netflix.
Du machst einen Haufen militärisches Zeug.
Ja, aber wie gesagt, also ich mache einen Haufen militärisches Zeug, aber es sind immer so Geschichten was weiß ich, jemand erzählt aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ich wurde dann mit dem Zug an die Ostfront gefahren und beim Abschied auf dem Bahnhof hat meine Mutter geweint. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil ich dachte, ich fahre doch jetzt ins Abenteuer. Und dann auf dem Schlachtfeld Als die erste Granate in meinen Panzer einschlug, habe ich mir in die Hosen gemacht. Und da habe ich verstanden, warum meine Mutter geweint hat. Also, das ist die Art Kriegsdoku, wie ich sie mache, ne? Und es kommt dabei, am Ende kommt immer raus, ja, es ist nicht schön, wirklich nicht.
Das,
Und
ja.
also Propaganda, ja, auch sehr schön. Also wir sitzen heute noch, es gibt eine Nazi-Propaganda, die sich bis heute in vielen Überpanzer, die sich so wahnsinnig hält, nämlich dass die polnische Armee hätte angeblich, und Leute, es ist ein Fake, mit Schwertern gegen Panzer gekämpft. Das ist ein Nazi, also das ist Nazi-Propaganda von 1939. Die hält sich in vielen nicht ganz Fachkreisen bis heute, das angeblich, weil es halt gut ins Narrativ passt von damals. Die fortschrittliche Wehrmacht besiegt die rückständigen Polen. Es stimmt nichts daran, aber es hält sich.
Fake News.
Ja, aber halt wirklich direkt Josef Goebbels, Nazi-Propaganda, Fake News, die sich so verselbstständigt, dass man es, weil es ins Narrativ passt, weil dieses, das Narrativ von die deutsche Wehrmacht, die hochgerüstete deutsche, super toll ausgestattete Wehrmacht gegen die rückständigen Polen ist so ein Nazi-Narrativ und das hält sich.
Es gibt viele Nazi-Narrative, die
Also
heute noch verbreitet werden, wie das
es
mit den
ja,
Autobahnen
ganz
zum Beispiel
stark.
oder sowas.
Ja,
Bis in die Kindererziehung.
ja. Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, als Churchill-Zitat ist auch stammt auch aus dem Propagandaministerium. Also
Ja.
ja, das ist bemerkenswert, was da, ja.
Also schön, dass dann das gleiche im Chat aufkommt. Es, genauso ist es nämlich, die hochmechanisierte Wehrmacht hat Millionen Pferde eingesetzt und die meisten Soldaten sind wirklich zu Fuß gelaufen, ja, bis kurz vor Moskau von Deutschland aus und dann auch wieder zurück. So stimmt's und das, also bin ich froh, dass das hier im Publikum das soweit, also inzwischen ist es besser, inzwischen ist es nicht ganz so, aber
Der
diese
Faktencheck.
Narrative halten sich halt über 80 Jahre.
In anderen Chat als ich. Ich sehe keine Chatfragen.
Bist du nicht im Stream?
Wenn du im Twitch-Stream guckst,
Ach so,
kannst du
nein,
den
ich bin nicht
Chat.
im Twitch-Stream. Ich bin ganz
Ah.
oldschool, nur hier. Ich konzentriere mich
Ja,
nur hier auf
das ist auch für dich
meinen.
völlig in Ordnung und wir haben ein, zwei Leute, die für uns auch den Chat im Blick behalten. Danke an Emi heute. Und uns immer mal Fragen zuspielen, beispielsweise die Frage, wo man jetzt die Castro-Doku sehen kann, kam von LeberQS2P aus dem Chat eigentlich. Also das
Genau.
Hi Chat.
Hi Ich
Chat.
fand ja diesen Wortwitz gerade sehr schön mit Faktenchat.
Ja.
Den will ich nicht untergehen lassen hier.
Danke dir. Habt ihr gut
Ja,
gemacht, Chat.
von LeberQS2P kam gerade noch, was genau wird dem Chef des Panzermuseums eigentlich vorgehalten? Naja, dem wird im Wesentlichen vorgehalten, dass er ein Panzermuseum leitet und kein glühender militaristischer Rechter ist. Also ich glaube, das ist das.
Ja, und also spannende, ganz direkte Sachen, dass er es wagt zu sagen, dass die Herstellung von Panzern was mit dem Holocaust zu tun hat. Und das sagt er halt laut und deutlich. Und also ich meine, sorry Leute, ist so. In Auschwitz III wurde Gummi gefertigt, was für die Panzerräder war. Also das ist einfach, da gibt es keinen Diskurs. Also das ist ein Fakt. Aber das wird ihm so immer wieder gerne vorgeworfen. Kannst du nicht einfach nur müssen wir immer Politik reinbringen in diese zweite
Hallo,
Weltkriegspanzer? Das klingt scheiße.
Panzer sind doch offensichtlich unpolitisch.
Ja, total.
Ja,
Ist auch
vor allen Dingen
übrigens,
der ganze Zweite Weltkrieg ist völlig unpolitisch, ja.
total. Ist natürlich auch, also bei Sprache ist das schön, finde ich da sehr schön. Es ist auch jetzt gerade im Krieg, immer wenn man davon liest, irgendwie, dass ein Panzer im Gefecht ausgeschaltet wurde, denke ich mir immer, oh Leute, hört mit diesem Scheißwort auf. Da sind gerade fünf Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt in diesem Gerät. Der wurde nicht ausgeschaltet. Panzer ausschalten geht irgendwie mit dem Knopf oder mit dem Schlüssel, aber nicht so. Und wenn man davon liest, Panzer wurden ausgeschaltet, das ist immer so eine Humanisierung des Krieges, die einfach irgendwie, ist genau wie Schiff geht unter. Nee, da sind 2000 Leute
Nee, eben Auto ist mit Fahrrad kollidiert. Nein.
ertrunken.
Ein Auto kann nicht, ein Fahrrad kann nicht mit einem Auto kollidieren. Ein Auto fährt über ein Fahrrad immer rüber, nicht umgekehrt.
Ja, auch das Wort
Das Fahrrad kann auch
Kollateralschaden ist
oben
ein
drüber
Wort.
fliegen, wenn es an
Ja,
einem
oder so.
Kopf
Da hilft niemand. Ganz schlimm. Naja, das sehe ich wie du. Das ist immer ganz schlimm, dass sowas auf seine vermeintlich neutral-technische Ebene gebrochen wird, wo man sich denkt, das ist gruselig.
Ja.
Ja, schon allein das Wort Kollateralschaden überhaupt. Böse.
Eine Frage vielleicht noch auch mal aus dem Chat von Jules OO. Gibt es eigentlich Untersuchungen, in welchen gesellschaftlichen Schichten Fake News sich am meisten verbreiten? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Hatten wir nicht jetzt gerade die Bertelsmann-Studie, die diese Umfragen gemacht hatten? Das war Anfang April ist sie rausgekommen. Ich meine, ich glaube, da ist ziemlich differenziert das aufgeschrieben. Wir selbst können das nicht aus Ressourcengründen, aber ich meine, die aktuelle Bertelsmann-Studie von Anfang April, ich muss mal gerade schauen, ich habe sie im E-Mail, bei E-Mail, aber falls noch jemand was anderes weiß in der Zeit, wo ich suche.
Ja, ich habe sie auch gerade aufgemacht, weil ich habe sie nämlich auch schon.
Ja.
Es ist, es gibt einige, sie haben untersucht halt, wer, welche
Genau.
Plattformen genutzt
Studie
wurden
verunsicherte
und
Öffentlichkeit heißt die. Die ist
das.
offen schon.
Da ist, aus der Studie ist auf jeden Fall auch die Info, dass ich glaube, über 80% der Menschen glauben, dass Desinformationen ein Problem darstellen. Und das
Ja,
zeigt ja
genau, die ist
immer
das.
das Lustige, dass alle meinen immer, das Problem mit Desinformationen haben immer die anderen.
Eben nicht. Ja.
Und da muss man sich natürlich dann auch bewusst sein, dass es einen auch immer selber treffen kann, ja.
Also nach dem, was mir so aus älteren Studien bekannt ist, ist eigentlich immer so die Tendenz, dass letztlich natürlich
Für den
mit
großen
sehr niedrigem
Chat.
Bildungsstand die Anfälligkeit für Fake News irgendwie steigt. Aber es ist bei weitem nicht so, dass irgendjemand da immun dagegen ist. Also der Effekt ist, glaube ich, deutlich kleiner als der Sockel, der letztlich alle gesellschaftlichen Schichten betrifft. Also.
Es ist im Grunde genommen kann es alle treffen. Es hat ja natürlich Menschen, die auch tatsächlich eher autoritär eingestellt sind, fallen auch eher auf solche Sachen rein. Diese Korrelation gibt es. Ich spreche jetzt hier aus meiner Erfahrung. Ich kann jetzt gerade das nicht ad hoc auch mit einer Studie belegen. Deswegen bitte diese Information mit Vorsicht genießen und mich Fakten checken.
Anekdotische Evidenz, Herr Laschet,
Nein,
erzählen
nein,
anekdotische Evidenz.
anekdotisch ist das nicht, aber
Vorsicht.
nicht nachgeprüft. Und ja, es gibt dann teilweise natürlich, dass die in dem, dass es tatsächlich eher Männer sind in der Regel und tatsächlich so zwischen 40 und 50 ist da der höchste Zustimmungsgrad zu Desinformation.
Oh, ich bin drüber, ich bin drüber.
Auch 60, auch Richtung 60. Ich stimme dir
Echt,
100% zu.
ja. Also, weil das Lustige ist, das liegt ein bisschen daran, weil ältere Generationen benutzen einfach kein Social Media mehr. Also, die sind quasi. Nein, nein, ich meine, also nicht so pauschal, das habe ich jetzt pauschal ausgedrückt, aber quasi, da nimmt die Mediennutzung anteilsmäßig ab, Social Media. Und jüngere Generationen, die schon mit Social Media aufgewachsen sind, haben tendenziell, es ist keine absolute Darstellung, mehr Erfahrung und können auch Desinformation oft besser einschätzen. Aber es gibt Ausnahmen für alles. Das sind nur ganz leichte Trends. Es kann jeden treffen.
Also
Bei
ein
der
relativ
älteren
starker.
Generation,
da die nutzen WhatsApp. Das sind die WhatsApp-Cracks. Die
Ja,
dürfen
also
wir nicht unterschätzen.
ich meine so die Rentner schon jetzt. Also.
Ja,
Ja,
die meine ich. Die meine
also
ich, von denen
die.
rede ich. 60 aufwärts. Die
Ja,
können
die,
WhatsApp, glaub mir. Die wissen, wie der
ja.
Status täglich
Ja,
geändert wird.
aber.
Vertu dich da nicht.
Nein, ich sag nicht, dass sie es nicht nutzen oder dass wir es nicht darauf achten sollten, quasi, aber deren Anteil ist größer in der Social Media Nutzung als in anderen.
Ich weiß, was du meinst, diese großen Plattformen, wo die Massen sind.
Genau, du
Aber
hast
wie
absolut
gesagt, die
recht.
haben in WhatsApp ihre Plattform gefunden, wo sie ihren Kram auch weiter verbreiten. Ich habe da auch schon von lieben Freunden irgendwelche Never Forget Nikki-Witze, Filme bekommen, da hat mir gesagt, nein. Das hast du mir jetzt nicht wirklich geschickt, ja. Also die können auch ganz toll unreflektiert über WhatsApp-Sachen verbreiten.
Das können
Also
alle, ja.
ich glaube, ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, das war natürlich ein Effekt, den wir in der Pandemie haben, weil eine relativ große Gruppe von relativ alten Leuten gerade in dieser Lockdown-Phase 2020 auf einmal angefangen hat, ganz intensiv Social Media zu nutzen, weil ihnen andere Sozialkontakte weggebrochen sind. Und das hat man echt gespürt. Also jetzt, das ist jetzt anekdotische Evidenz von mir, aber ziemlich viele Anekdoten, dass einfach Leute, die sonst eben, die gar keine Social Media Erfahrung hatten und jetzt auf einmal in diesen WhatsApp-Gruppen drin waren und in Facebook drin waren und so ganz wüstes Zeug weiterverbreitet haben. Und das hat sich allerdings auch inzwischen wieder ein bisschen gebessert, mit der Rückkehr ins normale Leben zum Teil sicher, aber vielleicht auch hoffentlich damit, dass ein bisschen Medienkompetenz dann eben auch entstanden ist über die
Sie wissen, wie man den Status ändert, täglich.
Jahre. Aber ja, grundsätzlich kann es jeden treffen und deswegen war nicht. Die Sache ist die, viele derjenigen, die in den Fake News Gruppen abhängen, die AfD und irgendwelche russische Propaganda teilen, die hören nicht, was ich sage. Also die, wenn sie mich sehen, meinen Namen lesen, schalten sie sofort ab. Die erreiche ich nicht mehr. Das ist auch eines der Probleme. Aber deswegen versuche ich den Leuten das zu sagen, die ich noch erreiche. Ach, könnt bei euch selber anfangen. Also da könnt ihr am effektivsten verhindern, dass Fake News verbreitet werden. Euch selber hinterfragen, eure Lücken und nicht immer denken, dass alles, was ihr glaubt, ist richtig und alles, was andere glauben, ist falsch. Man kann selber auch auf Fake News hereinfallen und auch Lücken im Weltbild haben. Und nur weil ihr bei Klima oder keine Ahnung, Geflüchteten oder Corona recht hat, heißt es nicht, dass ihr dann automatisch bei allem anderen auch recht habt. Oder eure Blase, der die ganze Zeit euch aufgehalten hat, eure politische Umgebung hat auch Lücken. Und es
Also
ist ganz wichtig, dann das zu
man kann
hinterfragen.
auch bei Klima und Corona im Großen und Ganzen recht haben und da trotzdem auf einzelne Fake News reinfallen.
Genau,
Also
das gibt es natürlich.
sicher.
Ja. Im Großen wie im Kleinen. Und deswegen, wenn jeder von uns sich selber hinterfragt, dann gäbe es das Problem nicht. Deswegen fangen wir an.
Bernd, bei
Wir reden
deinen
auch ganz viel von
Hardcore.
politischer Bildung.
Ne, dass man einfach Menschen beibringt, in der öffentlichen Diskussion auch auf Social Media souverän zu sein, wissen, was dort passiert. Politische Bildung wird ja gerne verwechselt mit, ich sag dir, was du wählen sollst. Nein, das stimmt nicht. Politische Bildung bedeutet einfach, dass ich ein Mitglied eines demokratischen Staates, einer demokratischen Gesellschaft bin und weiß, was ich dort tue, auch mich souverän zeigen kann und an der öffentlichen Diskussion teilnehmen kann. Das ist eben das Wichtige. Und dazu gehört natürlich auch dieses kritische Hinterfragen. Natürlich. Eine andere Bubble, da stimme ich Thomas absolut zu, kann ich nicht erreichen. Ist bei Mimikama dasselbe. Ach, Mimikama, ja, dann kommen die schon wieder, brauchst nicht lesen. Ich kann also nur die erreichen, die sowieso zuhören und die kann ich politisch bilden am Ende, wenn sie das möchten, natürlich.
Wäre das Thema, also könnte man jetzt noch mal eine ganze Stunde oder eine ganze Sendung neu drüber machen, über das, was ihr beiden jetzt gesagt habt. Das wäre fast ein eigenes Thema gewesen. Was kann man eigentlich bewirken und erreichen? Und wir haben ja auch bis jetzt, bis auf, dass der Begriff einmal gefallen ist, haben wir natürlich auch das Riesenthema KI ausgeblendet. Aber wir kommen gleich noch, André, ganz kurz dazu im Rahmen deiner Ankündigung. Aber weil Thomas gerade gesagt hat, ja, das ist ja bei uns auch so. Ich glaube, das wollte Holm mich auch gerade eben fragen. Ich tue jetzt einfach mal so, als wenn ich seine Gedanken lesen könnte. Also klar, wenn die Thomas Namen lesen oder GWOP oder sie schlagen vielleicht einmal im Blog auf, dann kriegen sie im Kommentarbereich einmal ein paar drüber und dann kommen sie nie mehr. Das ist natürlich klar, das ist bei uns allen so in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, kennt ihr sicher, ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu verblocken. Es gab vor ein paar Wochen eine Studie vom MIT in den USA, wo man ja. Da hat man Verschwörungsgläubige, hat man mit einer KI diskutieren lassen, und zwar mit GPT-4. Also man hat Leute ihre Verschwörungstheorie ausbreiten lassen und dann hat man eine KI darauf antworten lassen in einem dreistufigen Gespräch. Und angeblich, das, was in dieser Studie zumindest rauskam, ist, dass das überzeugender war und einen größeren Effekt hatte als ein persönliches Gespräch jetzt mit einem von uns Fünfen oder so. Und eine der Erklärungen der Wissenschaftler war, ja, genau das, was Thomas gesagt hat, dass man das Persönliche, quasi die persönlichen Vorurteile rausnimmt. Man lässt die Leute mit einer Maschine diskutieren, die das genauso gut kann wie wir, aber dafür so irgendwie neutral wirkt, ne? Die heißt nicht Laschig oder Haider oder sonst wie, sondern die Leute haben irgendwie den Eindruck, sie diskutieren damit was Objektivem. Und das hat in.
Wussten die, dass sie mit der Maschine reden?
Ja, gewiss, ja.
Okay.
Und das hat in dieser Studie zumindest funktioniert. Und das wäre ein, also wie gesagt, wir könnten natürlich jetzt noch ewig über KI-Tools zum Debunking reden oder überhaupt über die Rolle von KI, weil Annika am Anfang oder eben gefragt hat mit der Schule. Also ich glaube, ihr hattet es nicht, Thomas und André. Ich glaube, es war bei Korrektiv dieses Foto aus dem Gazastreifen, dieser Mann mit seinen 5 Kindern, der da in den Ruinen steht. Das mache ich oft in der Schule. Und das kann man gerade noch so erkennen. Ne? Das sind die Perspektiven sind so ein bisschen verzerrt. Es sind nur drei Zehen an den Füßen. Das passt alles nicht zusammen. Aber ich argwöhne mal, das wird in ein paar Monaten oder in einem Jahr wird man das nicht mehr von der Realität unterscheiden können. Und was da auf uns zukommt, dann mit KI-Fakes, könnten wir wahrscheinlich erstmal eine eigene Sendung drüber machen. Aber erstmal machen wir was anderes, weil André Wolf wird am 9. Mai in Augsburg bei unserem Skeptical zu Gast sein. Und wir haben uns als Thema nämlich gerade KI-Fakes gewünscht. Und er wird da erzählen, wie man das so ein bisschen erkennen kann, ob man es mit Deepfakes, mit künstlicher Intelligenz oder mit echten Fotos zu tun hat. Fängt an um 14 Uhr in der Kongresshalle, kostet auch nur 8 € Eintritt, unabhängig von der GWP-Konferenz zu buchen. Also herzlich willkommen.
Ich
Ja,
finde
der
ja
Bernd
das
hat
ist
jetzt gerade
super,
schon.
dass ihr alle in Augsburg seid und ich Augsburger bin nicht da.
Aber gerne ein paar Freunde
Wir halten dich
vorbeischicken.
nicht ab,
Ich
Thomas. Wir halten dich
schicke
nicht ab.
alle vorbei.
Oh ja, sehr gerne.
Gerne,
Also
gerne.
ich möchte an der Stelle nochmal eine Lanze für das wirklich ganz klassische Fact-Checking mit Quellenangaben und so weiter. Also das war auch ein Ding, was man in der Pandemie bemerkt hat. Es gab Leute, an die bist du mit keiner Diskussion über irgendwelche Politik rangekommen, an die bist du mit keinen medizinischen Studien oder sowas rangekommen. Aber wenn die ein Bild geteilt haben, wo sie gesagt haben, hier sieht man doch in Berlin haben 1,5 Millionen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Und du konntest ihnen wirklich zeigen, dieses Bild hat vor 20 Jahren jemand geteilt und dazu geschrieben, ich war gerade auf der Love Parade. Das funktioniert. Das bringt die zum Nachdenken. Vielleicht nur ein Stück weit, aber es ist so dieser Stich in die Blase rein, wo du merkst, nee, das kann man nicht. Wenn es wirklich gut ist und solide belegt ist, da kannst du nicht. Das kannst du nicht einfach wegwischen.
Ja, wenn sie das hören. Also, das ist halt der Punkt. Ich mache einen Artikel und die gucken, die sehen das V von Volksverpetzer und so, nein, 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 ich höre nicht zu, lalalala. Also,
Die
das ist
müssen den
der
Artikel ja nicht lesen. Ich muss den Artikel lesen und muss
Schick.
es wissen.
Ja, also es hilft, deswegen sage ich auch immer,
Preaching to the choir sollte man nicht schlecht machen. Das
ja,
ist richtig.
genau, das sagen alle, aber wenn ihr so reißerische Überschriften macht, das liest doch kein AfD-Wähler so. Ja, deswegen kopiert das aus meinem Artikel raus und bringt das in der Diskussion an.
Bernd hat es gerade schon angeschnitten. Vom 9. bis 11. Mai findet ja in Augsburg die SkepCon statt, von dem das Skeptical ein Teil ist. Und da möchten wir natürlich alle Interessierten auch gerne zu einladen. Bernd hat gerade schon gesagt, das Skeptical ist unabhängig davon zu buchen, kostet auch deutlich weniger. Aber auch bei der SkepCon gibt es spannende Themen, zum Beispiel Bilder als Beweise, Tarot- und Hormon-Yoga-Schwurbelangebote an deutschen Volkshochschulen, dann, wenn Ikonen der Wissenschaft schwurbeln von Holm oder auch zum Beispiel kritisches Denken, warum es so schwer ist, das in der Schule zu unterrichten. Also da gibt es ganz viele spannende
Wer macht
Themen.
das denn?
Der André Sebastiani macht das,
Aha.
genau. Da gibt es ganz viele spannende Themen und spannende Themen gibt es auch ein Wochenende später in Leipzig, am 17. und 18. Mai in der
Das heißt
Kupferhalle.
irgendwie ganz komische,
Ja,
ganz
das ist so
komische,
ein
ähnlich wie wir.
ganz, muss ein Plagiat von uns sein. Nein, es ist natürlich eine WTF-Veranstaltung und ist auch das WTF in Leipzig. Genau, da gibt es auch ganz viele spannende Themen, zum Beispiel Körperkunstkontroverse zwischen Body Positivity und Sexismus oder Atomangst. Also wir haben da ganz viele verschiedene Spektren auch abgedeckt der Wissenschaft. Tausend Tode, Breath Control passt ja gut dazu, zwischen Lust und Scham und so weiter und so fort. Also den Timetable, die Links dazu können vielleicht auch bestimmt nochmal in den Chat kommen. Ansonsten googelt einfach WTF Leipzig und SkepCon, dann werdet ihr es finden. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch bei einem der beiden oder bei beiden zu sehen.
Jo, das ist mal jetzt der Ankündigungsteil zu den Live-Veranstaltungen.
Genau, der
Bevor wir jetzt
Werbeblock.
zu der nächsten Folge kommen bei uns, die jetzt auch spannend ist, sollten wir vielleicht erstmal unsere Gäste noch zu Wort kommen lassen. Riley, du hattest von deinen Formaten schon so ein bisschen gesagt, was man wo sehen kann. Hast du da noch was dir besonders am Herzen liegt, was du besonders empfehlen möchtest?
Also eigentlich ist, also ich meine, alle meine Sachen sind gut, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Also das, worauf ich also glaube ich, am stolzesten bin, ist bisher tatsächlich Sea Power, die Kriegsschiffe. Also es ist eine Doku über Kriegsschiffe, aber eigentlich geht es immer um die Menschen da drin und dahinter und die menschlichen Geschichten dazu. Vielleicht mit dem kleinen, es ist eine sehr andere Doku, wenn man sie als queere Person guckt oder als cishet Person guckt. Meine Co-Autorin und ich haben so viel queeren Content, wie es irgendwie geht, da rein gebracht, ohne etwas zu verfälschen und ohne dass, ich meine, das ist auf Kriegsschiffen jetzt auch nicht super schwer, aber ja, kann ich sehr empfehlen.
Der Marinesoldat muss grinsen, ja. Aber ja,
Und die große Kameradschaft auf den U-Booten.
Ja.
Thomas, du hast auch kein Videoprojekt, sondern was ganz anderes, was du gerade zu, wo du gerne darauf hinweisen möchtest. Vermute ich mal, weil es steht so irgendwie so neben dir.
Ja, ich habe ganz, weil hier steht nur mein, das wollte ich eigentlich verdecken, das ist nur. Ja, ich habe Werbung für die Wahrheit jetzt geschrieben und jetzt im Februar veröffentlicht. Und da habe ich nämlich alles ausführlich erklärt, was ich teilweise gesagt habe und auch André jetzt ja auch schon gesagt hat. Diese ganzen Themenbereich, also was wir überlegt haben mit Gegenrede, Gegennarrative, mit Framing, mit dem sich selber hinterfragen und wie man denn heutzutage auf Desinformation antworten muss. Oder kann. Das steht in dem Buch, deswegen heißt es auch Werbung für die Wahrheit. Ein bisschen provokant natürlich, wie immer bei Volksplätzer, dass wir halt sagen, ja, wir müssen nicht nur den Lügen widersprechen, sondern auch ein bisschen Werbung für die Wahrheit machen. Also smart kommunizieren, Wissenschaft und Faktenchecks. Wenn es interessiert, kann man sich das holen und nachschauen und mir Feedback geben. Und ja, ich freue mich. Danke.
Ja, André, hast du was, worauf du hinweisen möchtest? Buch hast du nicht, habe ich schon gehört.
Buch nicht, da fehlt mir tatsächlich die Zeit im Moment zu. Ich muss gestehen, ja, der Terminkalender ist voll bis in den Oktober oder November, besser gesagt schon. Also es kann sein, dass ich bei jedem von euch in der Nähe im Laufe der nächsten 6 Monate irgendwo mal auftrete. Ich habe im Moment 2 bis 4 Auftritte pro Woche. Dazu kommen noch ganz neue, jetzt feste Kooperationen, also hier in Österreich, an alle, die aus Österreich zuschauen. Mittwochmittags, 12:10 Uhr auf Puls 24, Deep Fact bei Mimikama und alle 2 Wochen Frühstücksfernsehen Sat.1. Ich komme heute auch wieder ganz frisch aus Berlin zurück. Ich habe also meinen 15-Stunden-Arbeitstag jetzt hinter mir. Jetzt ist gleich Feierabend. Auch da alle 2 Wochen. So komisch es klingt, tatsächlich im Auftrag von Sat.1 checke ich da Fakten, die interessantesten, die gerade unterwegs sind. Aber man muss genau da ansetzen, in meinen Augen.
Jo. Ja, ich checke ja auch ein paar Fakten meinem neuen Buch, was es jetzt, wollte ich erwähnen, nur seit ein paar Tagen tatsächlich physisch zu kaufen gibt und was jetzt auch geliefert wird. Das ist ein bisschen mehr auf der ganz klassischen Debunking-Seite. Also ich sehe mir wirklich an, was sind die Facts und was wird behauptet und ja, rolle da so ein bisschen den ganzen Bereich der Wissenschaftsleugnung auf und schaue mir auch dieses Plurf-Schema an und schaue mir letztlich an, wenn ich beispielsweise übertriebene Angst vor Radioaktivität oder wenn ich Klimawandelleugnung, da kommt das, dieses Plurf-Schema ja eigentlich her, aber wenn ich jetzt sowas wie Geschichtsklitterung oder sowas mehr ansehe, passt dieses Schema da auch drauf? Oder ist das was sozusagen aus der Klimawandelleugnung konstruiert worden ist und gar nicht so gut übertragbar ist? Das ist so ein bisschen der übergreifende Aspekt davon. Jo. Und dann haben wir unsere nächsten Livestreams. Und da haben wir eine kleine Unregelmäßigkeit, eine kleine Ausnahme, nämlich einen mehr.
Genau.
Das lag so ein bisschen daran, dass wir die Gäste nicht zu den Terminen bekommen konnten, zu denen wir sie gerne gehabt hätten. Aber für den Montag dazwischen. Deswegen gibt es eine Extra-Folge WTF-Talk am 29.04., nämlich zum Thema Kampfbegriff Woke. Also schon in einer Woche, nicht erst in zwei Wochen, unterhalten wir uns mit spannenden Gästen, die teilweise mit uns viel zu tun haben, teilweise nicht so viel über das Thema, ob Woke oder Wokeness und so weiter, ob das politische Kampfbegriffe sind oder ob wir das alles nur maßlos übertreiben.
Genau, dafür gibt es aber dann im Mai da geht es am 6. weiter und dann erst wieder am 27. Also dadurch wird dann ein Termin wieder weggesprungen. Und
genau. Für den Termin könnt ihr aber an dem Wochenende davor nach Leipzig kommen.
Genau.
Und der ausgefallene Termin hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir alle nach Leipzig irgendwie verkatert oder sonst irgendwie.
Absoluter Zufall. Wir können ja
absoluter, den Faktencheck machen. Absoluter Zufall, dass der Montag nach Leipzig ausfällt.
Genau. Ja. Absolut. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank an unsere drei ExpertInnen hier. Vielen Dank auch an Bernd, an Holm und an mich. Haha. Und vielen Dank an das Team im Background. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder.
Ja, danke an euch. Danke fürs Zuschauen.
Danke von Gastseite an alle.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.